Ach, Leute, bin ich froh, dass es bald wieder losgeht. Ab Oktober fliegt der Ball wieder. Ich freue mich ohne Ende für Sky, dann endlich wieder in den Hallen der Liquimoli HBL unterwegs zu sein. Und das Einzige, was mich in der handballfreien Zeit so ein bisschen am Überleben gehalten hat, das war dieser Podcast, den ihr wisst, ohne Handball, das geht gar nicht. Es geht wieder los mit Hand aufs Herz. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld. Kurz Schmiesohn, mir war von Anfang an klar, für den Auftakt von Staffel 3 brauchen wir natürlich einen Knaller, das ist klar. Und als ich das erste Mal in meinem Leben länger mit Bennett Wiegert geredet habe, da war mir klar, das ist ein Kracher. Mit dem kann ich das machen. Natürlich haben wir erstmal lange über die neue Lage im Handball geredet. Wie wird denn das Handball in Corona-Zeiten? Wenig Zuschauer, vielleicht gar keine Zuschauer, verdichtete Saison. Aber noch viel länger haben wir natürlich über seine Wahnsinnskarriere geredet. Wie ist denn das so, als Sohn einer Handballlegende aufzuwachsen, dann eigentlich alles aus Prinzip, so sagt er es, erstmal anders zu machen als der Papa, nur um den zu überflügeln. Mit 20 war Bennett Wiegert schon Meister und Champions-League-Sieger, unfassbar. Er hat aber auch dann später ganz prekäre Zeiten in Magdeburg miterlebt, nur um dann ganz jung HBL-Coach zu werden und zu merken, dass das Leben als Spieler im Handball doch irgendwie viel schöner war. Was hat es eigentlich mit dem Eisberg der Leidenschaft und 15 Punkten auf sich? Was ging da wirklich mit Kretsche in Reykjavik? Und Benno, was ist eigentlich das Problem mit den Schiedsrichtern? Warum bringen die dich manchmal so zur Weißglut? Das und noch viel mehr hört ihr in einer ganz, ganz langen und, wie ich finde, bombastischen Ausgabe von Hand aufs Herz. Ganz viel Spaß mit Folge 34 und Bennett Wiegert. So eine neue Saison bei Hand aufs Herz wieder zu eröffnen, das ist natürlich keine ganz leichte Aufgabe. Ich bin selber noch nicht drin, sorry Leute. Die hat beim letzten Mal Pommes Hens, unser Weltmeister von 2007, himself übernommen. Aber auch diesmal haben wir uns namenmäßig nicht lumpen lassen. Ich freue mich sehr, dass Bennett Wiegert am Start ist. Benno, grüß dich.
Hallo, ja, ich freue mich auch, vielen Dank. Und mit Pommes im gleichen Atemzug genannt zu werden, ist nicht so schlecht.
Ja. Ja, siehst du mal, was du inzwischen für eine raketenmäßige Karriere hingelegt hast, dass du inzwischen mit den Größten auf einer Stufe stehst.
Das soll ein anderer bewerten, bitte.
Wie ist denn die Lage bei dir? Wo bist du gerade, was tust du und wie geht's dir?
Ich bin ganz entspannt zu Hause, sitze wirklich zu Hause, habe mich heute mal komplett abgeschirmt, alles auf Flugmodus gestellt, was so geht und versuche mich komplett auf den Podcast und auf dich einzulassen.
Sehr gut, das hören wir gerne. Ja, ich glaube, technisch passt auch alles. Ich hoffe mal, das hat ja manchmal noch so ein paar Kinderkrankheiten, wenn man neu loslegt, aber wir kontrollieren beide fleißig unseren Pegel. Also ich hoffe mal, wir liefern euch dann das Programm, was ihr wie immer gewohnt seid. Wie ist es denn gerade bei dir? Ist noch alles sehr, wir haben ja schon mal letzte Woche telefoniert, du bist schon fleißig in Kontakt mit deinen Spielern, du bist fleißig im Training. Ist alles so ein bisschen, zumindest was deine Arbeitsläufe abgeht, als gäbe es dieses Coronavirus nicht oder merkst du schon noch sehr?
Ja, das wäre schön, wenn das so an eine Normalität grenzen würde. Da sind wir weit von entfernt in allen Abläufen. Es geht, glaube ich, uns da nicht anders wie anderen Menschen, die anders arbeiten gehen. Das ist eine schwierige Situation. Das ist eine Pandemie, die betrifft uns alle. Und wir versuchen, das maximal Beste jetzt aus der Situation mitzunehmen und uns optimal vorzubereiten. Wir haben ja jetzt endlich einen Start. Wir haben einen Startpunkt bekommen als 1.10. Das heißt, es ist ein Ziel formuliert worden, auf das wir hinarbeiten. Also versuchen wir uns gerade darauf, optimal vorzubereiten, um dann am 1.10. Auch bestmöglich performen zu können.
Ja. Wie geht's dir damit? Bist du froh, dass es jetzt am 1.10. losgibt? Gibt ja durchaus auch Stimmen, die sagen, wir hätten lieber alles noch weiter nach hinten geschoben in den Januar, um dann mit Zuschauern starten zu können, mit noch deutlich mehr Zuschauern. Wer weiß, wie voll die Hallen dann sein können.
Ja, ich glaube, in der Pandemie allen das recht zu machen, ist fast unmöglich. Ja. Ich bin damit wirklich zufrieden. Ich hätte sogar, jetzt werde ich dafür vielleicht wieder Schelte bekommen, sogar noch eher starten wollen, weil ich halt Angst habe, dass unser Produkt so ein bisschen aus der Öffentlichkeit verschwindet, aus der öffentlichen Wahrnehmung. Und wir haben ja ein Produkt, was ich persönlich toll finde, wo ich auch Fan bin, jetzt nicht bloß Fan vom SC Magdeburg, sondern auch Fan von der Sportart Handball. Und die möchte ich natürlich präsentiert wissen. Und das war jetzt schon eine lange Zeit, wo wir von der Bildfläche verschwunden waren. Und deswegen ich wäre gern noch eher aktiv geworden, aber wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen oder die HBL hat eine Entscheidung getroffen, hat da sicherlich Geschäftsführer auch mit ins Boot genommen und hat da versucht, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen. Aber ich glaube, in solchen Situationen kann man es nicht allen recht machen.
Die Liga hat sich ja, glaube ich, viel dann, wie das so in der Zeit ist, Telefonkonferenzen, sich so versucht, mit allen zusammenzuschalten. Ich weiß, hat das bei dir alles Kollege Schmidt dann übernommen oder warst du da teilweise auch involviert? Wie war da so der Arbeitsablauf?
Ich bin wirklich in der luxuriösen Lage, dass das Marc für mich übernommen hat, also Marc Schmidt. Mein Geschäftsführerpartner hat das komplett mit den Telcos übernommen, weil ich tue mich damit schwer. Ja? Ich erarbeite gerne Konzepte und gerne Strategien, bin für Organigramme zu haben, brauche Struktur hinter meiner Arbeit. Aber in der Pandemie war es wirklich so, nach dem zehnten Hygienekonzept habe ich abgeschaltet und habe gesagt, Leute, also das,
wir Ach, haben ja so viel verschiedene, das wusste ich gar nicht.
Unglaublich, also ich kann jetzt bloß intern für uns sprechen, das ist ja auch regional unterschiedlich und wir hatten da, das hat sich innerhalb vom 3-Stunden-Rhythmus geändert. Ja? Wir dachten, jetzt haben wir das, das könnte passen und dann war wieder was anders und das fiel mir wirklich schwierig, da meinen Kopf wirklich klar zu halten und neben der Mannschaft das noch mitzuhören und habe dann irgendwann gesagt, pass auf, ich kann das jetzt nicht mehr kontrollieren oder dir helfen in dem Moment, ich habe da volles Vertrauen, du bist da mehr drin, lass mich bitte etwas mehr jetzt an der Mannschaft sein und mich auf die einzulassen, so kannst du, und du versuchst mir immer so, ja, die Tendenz, die du erkennst, zu übermitteln und so sind wir eigentlich in dieser Corona-Zeit relativ gut gefahren.
Ja, und diese Hygienekonzepte, also nehme ich jetzt mal an, bezieht sich dann nicht nur auf das, wie könnte man spielen, wie voll könnte man eine Halle machen, sondern auch alles, was ihr im Training beachten musstet. Am Anfang hat man ja, glaube ich, sogar mit Mundschützen trainiert, ne?
Das haben wir nicht gemacht, aber das war so der erste Step. Ich habe gesagt, wir brauchen jetzt nicht, auch wenn es alle interessiert, über ein Hygienekonzept in der Halle sprechen, zu Punktspielen. Ja, erster Schritt ist die Rückkehr in den Trainingsbetrieb. Wie können wir mit einem ordentlichen Hygienekonzept den Trainingsbetrieb gewährleisten, ohne unseren Spielern eine Gefahr auszusetzen, dem Umfeld eine Gefahr auszusetzen? Und das war so der erste Schritt. Und das war schon schwierig. Also da war schon jede Woche was Neues. Und dann hat uns aber wirklich eine Verordnung geholfen in Sachsen-Anhalt, dass wir dann eigentlich zum Start, wir haben den erstmöglichen Zeitpunkt zum Start genutzt, das ist der 1.7., neue Vertragsverhältnisse für den neuen Kader sind gestartet und haben eigentlich gar keine Auflagen mehr in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg verspürt, haben dann aber gesagt, okay, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung für unser Produkt und haben ein internes Hygienekonzept ins Leben gerufen und haben dann schon angefangen testen zu lassen, wöchentliche Testung auf Covid-19, um halt, der ganzen Pandemie irgendwie versuchen, gerecht zu werden, auch wenn das bestimmt nicht möglich ist.
Ja, ja. Und das ist immer noch so, dass ihr gerade wöchentlich testet oder wie ist der Status jetzt, quo?
Genau, jetzt ist es ja auch offiziell vorgeschrieben, ich glaube 1.9., 2.9., 3.9. wurde das Hygienekonzept der HBL abgesegnet und da ist es vorgeschrieben, die Testung, das geht auch regional nach einem Wert, der nicht überschritten werden darf, wie oft du testen musst. Wir sind gerade unter 5, das heißt, dass wir einmal wöchentlich testen müssen. Bist du wie im Raum Stuttgart oder in Ballungsgebieten über 5, musst du vor Spieltagen auch 24 Stunden, 48 Stunden. Also es ist ein sehr komplexes Konzept, aber das ist durchdacht und ich hoffe, dass es greift und dass es das wird zur Routine führen und Routine wird dann auch irgendwie zur neuen Normalität führen. Und dann hoffe ich, dass wir damit einfach konstant eine Saison unter einer Pandemie mit Corona spielen können.
Wie geht's denn dir so vom Kopf her damit? Ich glaube, es hat sich ja schon, glaube ich, bei vielen was gedreht. Ich glaube, jetzt so im Februar, als das Thema mal aufkam, da hat das ja keiner noch so richtig ernst genommen. Im März, April wurde es dann, glaube ich, allen klar. Und so langsam müssen wir uns ja mit dem, du hast schon das richtige Stichwort gesagt, so mit dieser neuen Normalität klarkommen. Wie geht's dir jetzt so? Du hast schon so ein bisschen, als wir telefoniert haben, angedeutet, am Anfang dachtest du dir auch, ich bin ja fit, mein Gott, wenn ich mich anstecke, ich werde das schon schaffen. Inzwischen schaut man vielleicht ein bisschen, hat man ein bisschen mehr Sorge vor dem Virus. Wie geht's dir gerade so damit? Ich meine, du wirst mit ganz schön vielen Menschen immer in Kontakt sein müssen. Das gibt dein Job irgendwie vor. Du kannst dich gar nicht so gut abschirmen.
Möchte ich ja auch. Also ich habe immer das Gefühl, ich möchte halt schon soziale Kontakte pflegen. Ne? Und da musste man sich wie jeder andere einschränken in der Corona-Pandemie oder im Lockdown vor allen Dingen. Ne? Und da war ich, wie du sagtest, am Anfang relativ naiv unterwegs, ja, und habe schon gedacht, ja, Grippesymptome, gesund, jung, eigentlich noch gesunde Eltern, noch nicht super alt, nicht mit Vorerkrankung. Mensch, meine kleine, heile, naive Blase, die wird schon irgendwie funktionieren. Ja. Hab dann aber mich auch mit belesen und gerne auch belehren lassen. Natürlich, wenn du dann auch eine geringe Prozentzahl hast, die es betrifft, wenn du die geringe Prozentzahl in deinem engen Kreis, also in der Familie hast, dann ist das einfach nicht schön, das ist schlimm. Ja? Ja. Und dafür haben wir alle einfach eine Verantwortung mit, die wir tragen mussten für die Gesellschaft. Und jetzt ist es doch so, dass es in meinem privaten Leben mich nicht groß beeinflusst. Ja? Mich beeinflusst nicht groß, eine Maske beim Einkaufen tragen zu müssen. Ja? Das ist jetzt nicht, dass ich mich da beschnitten fühle. Bin jetzt auch nicht der Typ, der in dem Alter noch auf Großveranstaltungen in Discos rennt oder irgendwas. ja, da kann ich vielleicht die jüngeren Leute schon ein bisschen verstehen, dass sie sagen, Mensch, das geht ganz schön lange. Ich kann da bloß noch mal um Geduld bitten. Ich glaube, dass wir da auch noch eine längere Zeit brauchen, um vielleicht zu einer gewohnten Normalität zurückzukommen. Innovativ sein, sage ich. Innovation, das betrifft meinen Arbeitsalltag, weil im Arbeitsalltag beschneidet uns die Pandemie schon massiv. Ja, da sind auch massive Sorgen vorhanden, gerade wirtschaftliche Sorgen, was es aus dem Handball macht. Die kann ich nicht wegdrängen, die sind vorhanden, die beschäftigen mich. Und deswegen hoffe ich natürlich schon, dass auch Corona, auch wenn wir vielleicht Jahre damit leben müssen, eine Endlichkeit hat und wir dann lernen, damit gut umzugehen.
Ja. Ist Bennett Wiegert inzwischen wirklich so gesettelt? Ich muss schon mal ein bisschen vorweggreifen, das machen wir nachher noch ausführlich, aber da gibt es natürlich aus Kretsches Buch eine legendäre Geschichte, wie ihr früher unterwegs wart. Die werden wir nachher besprechen. Aber inzwischen bist du wirklich so Familienvater und so gesettelt, dass jetzt so das Partyleben und so keine große Rolle mehr spielt.
Ja, das ist wirklich so. Das ist jetzt nicht, das sollen auch das sollen vielleicht andere bewerten, das sollen mein Umfeld bewerten. Aber das ist schon so, dass man spricht ja auch darüber. Wenn man nochmal gesagt hat, man hat über andere Trainer gesprochen, die früher Spieler waren. Ach Mensch, auf einmal, der hat alles gemacht und er war der Schlimmste und jetzt verbietet er alles. Das komplette Kontrastprogramm. Ich will jetzt nicht sagen, dass das auf mich eventuell auch zutrifft, aber das Familienleben, die Kinder haben alles verändert. Alles. Ja, das positiv verändert, ja. Es gibt Sachen, okay, da sage ich auch, boah, jetzt ist es aber, jetzt wäre es auch mal wieder schön, Single zu sein, ohne Verpflichtung. Aber im Grunde genommen ist das eine charakterliche Reife, die dazugekommen ist, die sich entwickelt hat. Eine Verantwortung, die ich einfach bekommen habe mit dem Familienleben. Und diese Struktur, die bringe ich überall mit rüber, auch in den Trainingsbetrieb, auch in den Alltag. Also den Bennett Wiegert als Spieler mit dem Bennett Wiegert als Trainer zu vergleichen, ist schwierig, wirklich schwierig.
Ja. Das werden wir vielleicht noch versuchen, dann im zweiten Teil, wo wir auf deine Karriere von vorn bis hinten nochmal ausführlich zurückgucken. Jetzt hast du schon ein bisschen einen Eindruck gegeben, was ihr alles so machen musstet in der Zeit, ständig neue Hygienekonzepte. Wie ist denn jetzt gerade so die Trainingsarbeit? Inwieweit ist es normal und inwieweit musst du dich noch an Einschränkungen halten und dich anpassen? Was geht noch nicht?
Also wir sind da schon, ich habe da von Routinen gesprochen, wir kommen da in eine bestimmte Routine. Es wird wirklich mit jeder Woche irgendwie der Umgang mit dem Hygienekonzept normaler. Ja, es wird nicht mehr hinterfragt, dass wir die Woche mit dem Corona-Test, mit dem Covid-19-Test in der Uniklinik Magdeburg starten. Das ist normal. Ja. Und deswegen bekomme ich das im normalen Trainingsalltag gar nicht mehr so massiv mit. Und es schränkt uns auch nicht ein. Ich finde, dass ich meine Inhalte größtenteils ohne Einschränkung umsetzen kann. Es betrifft das Umfeld viel mehr. Also das Umfeld, wir mussten jetzt Nachwuchs von der Bundesligamannschaft treffen. Wir mussten was am Athletiktraining verändern, um nicht in den öffentlichen Betrieb eines Partnerstudios zu kommen. Das ist also in der Orga und in der Organisation um die Bundesligamannschaft drumherum. Ja, es ist schwerer geworden, es ist eine Aufgabe geworden. Aber ich möchte jetzt schon mal für die Jungs sprechen, dass die Jungs das massiv beeinflusst oder mitbekommen. Eigentlich nicht. Wir versuchen, das von ihnen fernzuhalten und ihnen die maximale gefühlte Normalität liefern zu können. Ja, das ist ein hoher Aufwand von Organisation, aber ich finde es gerade nicht unmöglich. Das, was nochmal interessant wird, wird dann sein, wie funktioniert das ab 1.10. Wie funktioniert das mit dem Bundesliga-Start? Das wird nochmal interessant und dann hoffe ich da auch schnellstmöglich in die Routinen reinzukommen.
Ja. Wie würdest du denn jetzt so, jetzt wir zeichnen heute am Mittwoch, 9.9. auf, also eine Woche, bevor ihr das Ding jetzt hören könnt, bevor das rausgeht. Jetzt hast du ja noch so 3-4 Wochen. 1.10. startet ihr, glaube ich, gegen den BHC, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, zu Hause. Ja. Wie ist denn so der Leistungsstand? Dann kannst du das vergleichen, wenn du jetzt in eine normale Saison bisher, du hast ja jetzt schon einige Vorbereitungen gemacht, wenn du dir da so denkst, ungefähr so 3 Wochen vor Saisonstart, wie ist meine Mannschaft da normalerweise drauf? Und wenn du jetzt die Jungs jetzt anschaust, wie die drauf sind, ist das vergleichbar oder merkt man schon, dass ihr da noch was aufzuholen habt, weil auch der Sommer natürlich komisch war?
Es ist überhaupt nicht vergleichbar. Es gibt auch keine Blaupause dafür. Ja, das hat es für mich eigentlich wirklich interessant gemacht, weil ich innovativ was entwickeln kann in der Vorbereitung, die es so noch nicht gab, wo es auch keine Parameter dafür gab, keine wissenschaftlichen. Ich erinnere mich nicht an einen Leistungshandball, der mit gesunden Spielern über 15 Wochen pausiert hat. Kann ich mich nicht daran erinnern. Ja, das gab es nicht. Und man darf das immer nicht unterschätzen. Als normaler Handballfan sagt man vielleicht, ja, ist doch kein Problem, halten Sie sich ein bisschen fit, gehen ein bisschen laufen, machen ein bisschen Gym, machen was zu Hause, alles gut, Profis. Das ist leider nicht so. Ja, man darf die Spezifik in der Halle nicht unterschätzen. Ja, wenn ein Spieler pro Trainingseinheit 40 Sprints macht in der Halle, 40 Mal massives Körpergewicht in Sprünge bringt, 100 Kilo Jungs und die Schulter dann im Wurf belastet und nicht gegen eine Wand irgendwo auf der grünen Wiese wirft, ist das eine andere Spezifik als die man im Lockdown imitieren kann. Das ist so. Und da sehe ich große Gefahren drin, vor allen Dingen, was die Verletzungsproblematik angeht. Ja, und deswegen haben wir eine Vorbereitung gewählt, die total vorsichtig begonnen hat. Also ich glaube, die Jungs haben mich teilweise angeguckt und haben gedacht, ey, was machst du? Sind wir hier im Reha-Sport, im Seniorensport? Was hast du mit uns vor? Warum so übervorsichtig? Das tut nicht Not. Wir waren doch fleißig. Ja, ihr wart fleißig, aber ich habe die Verantwortung und wir haben auch jede Menge Zeit. Und deswegen haben wir das so strukturiert. Aber das ist wirklich, das lebt von Innovation. Deswegen könnte ich dir, Schmizo, auch jetzt nicht sagen, wie unser Stand ist. Ja? Ich habe das Gefühl, wir sind bis auf eine Verletzung ganz gut durchgekommen, das soll bitte so bleiben. Ich würde einen Haken dran machen und würde es als positive Vorbereitung beschreiben, wenn ich am 1.10. mit 16 Leuten auf dem Protokoll stehen kann. Dann haben wir nicht so viel verkehrt gemacht. Das wird schwierig. Das wird, glaube ich, schwierig. Das wird jeder Mannschaft schwierig. Man merkt einfach, dass die Einschläge in der Liga immer größer werden. Ich bin, so wie du, bin ich Riesenfan vom amerikanischen Sport. Ja. Es gab, glaube ich, das war NFL, mal auch mal einen Streik. Die haben mal 4 Monate gestreikt. Die sind relativ gut in ihrer Statistikführung. Und es war bewiesen, dass in dieser Spielzeit nach dem Streik, die Verletzungen sich um, ich glaube, 40% angestiegen sind. Ja. Und das ist ja nicht wegzureden. Und da bin ich mal gespannt, auch was in den ersten Monaten im Spielbetrieb dann passiert, wie wir da durchkommen. Ich habe jetzt schon Tendenzen, die ich so auch aus anderen Ländern wahrnehme, aus Dänemark, Spanien, dass es schon zu Verletzungen kommt, wo man sagt, ja, auf was sind die zurückzuschließen? Da wird man zum Schluss nicht ordentlich über einen Kamm scheren können. Aber ich glaube, dass es dadurch Schwierigkeiten geben könnte, dass das die Schwierigkeiten sind, die ich aus dem Lockdown und ersehen kann. Ja.
Das heißt, das ist schon interessant, weil wenn ich jetzt so bei dir raushöre, also klar, Gesundheit, seine Spieler fit machen, das ist immer das Grundziel einer Vorbereitung, aber oft geht es ja dann auch schon viel um eine Spielidee, um Automatismen, Abläufe und so reinzukriegen. Also kann man schon sagen, das steht deutlich weiter hinten an im Vergleich zu einer normalen Vorbereitung, sondern es geht viel mehr nur ums Körperliche, ums Gesundbleiben als eh schon.
Würde ich sagen, also ich kann jetzt auch bloß subjektiv für mich sprechen. Ich kann nicht für Kollegen sprechen. Du fragst mich gerade und ich würde sagen, ja, ich habe da eine Langzeitplanung, ich habe da eine Langzeitverantwortung auch für den Verein in meiner anderen Funktion noch. Und ich plane jetzt schon mit einer WM in Ägypten und Olympia, was irgendwann nächstes Jahr im Sommer gespielt wird. Ja? Und habe, bin ich froh drüber, bin ich stolz drüber, einen großen Anteil von Nationalspielern verschiedener Länder. Das heißt, die haben jetzt ab Oktober einen Zeitraum, echt eine Riesenbelastung, einen längeren Zeitpunkt. Und den habe ich jetzt vorzubereiten. Und da ist es vielleicht ein bisschen klein gedacht, jetzt den 1.10. nur im Kopf zu haben und dann vielleicht das zweite Spiel im Kopf zu haben, das dritte Spiel im Kopf zu haben. Da bin ich kein Fan von. Ich periodisiere gern so, dass ich den Kader maximal lang Gesundheit. Jetzt könnte man sagen, ja, warum macht der Arbeit für den Nationaltrainer? Das ist nicht der Fall. Ja, ich mache Arbeit für unseren Verein und für die Jungs. Und ich glaube, dass das eigentlich zum Schluss die Wahrscheinlichkeit steigert, erfolgreich sein zu können. Ein gesunder Kader bei vielen Spielern. Ich bekomme das ja auch mit, wie Trainerkollegen eventuell jetzt meckern, oh ja, ab 1.10. wir fangen an, der Spielplan ist so eng, zu viele englische Wochen. Halte ich mich auch zurück und sage, Leute, ich wollte wieder spielen, dann kann ich jetzt nicht meckern, dass es zu viele Spiele gibt. Ich bin froh, dass wir wieder spielen. Ja? Wie viele Spiele sind denn erstmal egal? Das war das Ziel, wieder in Rhythmus zu kommen. Nochmals, den Handball wieder nach vorne zu bringen, zu präsentieren unsere Sportart, weil ich glaube, dass es schon anderen Sportarten dann auch in Deutschland besser gelungen ist als uns.
Ich meine, das ist ja, also wie du sagst, ich glaube, dieser Restart, ich meine, es ist ja jetzt fast unvorstellbar, ne? Aber wir haben jetzt seit, ich weiß gar nicht, wann ich mein letztes Handballspiel auf Sky gesehen habe oder übertragen habe, das muss ja irgendwann so Anfang Mitte März gewesen sein. Das ist, also was seitdem alles passiert, das ist ja eigentlich undenkbar. Wie ist das so aus eurer Innensicht? Wie wichtig ist es, dass man diese Sichtbarkeit, dass man das jetzt wieder schafft, überhaupt wieder stattzufinden und auf der Platte zu stehen?
Ich finde das enorm wichtig, ja, weil wirklich auch mal provokant gesagt, das bezeichne ich so, Handball ist eine Randsportart. Leider ist das so. So sehr ich diese Sportart liebe, so attraktiv ich sie finde, es ist in der Wahrnehmung eine Randsportart. Und wenn du eine Randsportart dann irgendwo verschwinden lässt, dann wird es immer schwieriger, da wieder ranzukommen. Deswegen, Mensch, die HBL hat sich darüber Gedanken gemacht. Mehr Gedanken, als ich jetzt sage. Aber in einer subjektiven Bewertung fand ich das Basketballsystem denn irgendwo besser, doch noch was zu Ende zu spielen, was auszuspielen, wo vielleicht auch jeder dritte Fan sagt, oh, gefällt mir nicht, ist eine Turnierform ohne Zuschauer. Ja, aber ich rede immer wieder von einer Pandemie, ja, die man nicht planen kann, wo ich sage, seid innovativ. Es darf keine Denkverbote gerade geben, die darf es nicht. Ja. Wenn denn wer drüber nachdenkt, ich weiß, dass Kollegen drüber nachgedacht haben, bestimmte Handballspiele, eventuell Bundesligaspiele nach außen zu verlegen, Outdoor, solange es die Wettermöglichkeiten noch geben. Dann sage, hätte ich noch vor einem Jahr gesagt, was für ein Schwachsinn. Wir sind eine Indoor-Sportort, wer kommt denn auf die Idee? Jetzt würde ich nicht immer gleich so kontra gehen und sagen, ich würde mir Gedanken drüber machen. Nochmals, Innovation in der Pandemie ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und das, da macht man auch Fehler, okay? Da werden auch Fehler passiert. Also Entscheidungsträger, keiner kennt sich damit aus. Keiner weiß, kennt Abläufe, wie man damit umgeht. Klar werden da Fehler geben, aber man muss Entscheidungen treffen. Und dann muss man auch mal Entscheidungen treffen, wo vielleicht nicht jeder mit einverstanden ist.
Ja. Du hast mir noch so eine andere ganz spannende Idee gesagt, dass man zum Beispiel sowas wie ein Training mal streamen könnte, wo die Leute dann, ich weiß nicht, ob man so Patreon-mäßig dann dafür spendet oder wie auch immer man das macht, aber um irgendwie an neue Einnahmen zu kommen, weil ich kann mir ja gut vorstellen, es gibt wahrscheinlich auch Handballfans, die sagen, ey, ich hätte mir ja jetzt eh eine Eintrittskarte gekauft, so das Geld würde ich ja gerne meinem Verein zukommen lassen, den ich auch so supporten will. Ist das zum Beispiel was, mit dem ihr echt schon so ein bisschen konkret rechnet oder was sind so Gedankenspiele abseits von eben das, was du eben gesagt hast, keine Denkverbote, die dir so im Kopf rumgehen, was man machen könnte, um der Pandemie so ein bisschen zu begegnen, auf wirtschaftlicher Ebene?
Ja, das liegt jetzt nicht auf meinem Tisch. Ne? Die Wirtschaftlichkeit des SC Magdeburg liegt ganz klar bei meinem Geschäftsführer und Partner Marc Schmidt und der soll sich darüber Gedanken machen. Aber klar, brainstormen wir darüber und machen uns Gedanken. Und ich sage halt, das größte Problem, was wir wirtschaftlich gerade haben, ist, dass wir Ausgaben haben und keine Einnahmen. Weil das Produkt, was wir verkaufen können, ist ein Spiel. Ja, eine Sponsoringleistung beim Spiel, eine Eintrittskarte beim Spiel und. Haben wir keine Spiele? Haben wir Spielergehälter, die wir bezahlen? Haben wir Trainingsmittel, die wir bezahlen? Hallenmieten, die wir bezahlen? Aber haben keine Einnahmen. Und dann musst du ja versuchen, irgendwie Einnahmen zu akquirieren. Spenden ist schwierig. Wir sind kein e.V. Ja, hinter jedem Profiverein steckt eine GmbH. Das ist ein Geschäftsmodell. Da kannst du nicht einfach sagen, das ist dann ja steuerrechtlich schwierig. Du sagst, rufst jetzt mal zur großen Spendenaktion auf und zur großen Solidarität und mach doch mal... Also wir haben da in Magdeburg wirklich offene Ohren und wir verspüren gerade eine massive Unterstützung des ganzen Umfelds, die uns auch in schwierigen Situationen, die sie privat betreffen, trotzdem weiter unterstützen wollen. Wir haben kaum Rezessionsansprüche gehabt mit der abgebrochenen Saison, ja, wo wir ja Leistungen eigentlich schon eingenommen haben und die zum Schluss nicht mehr geben konnten. Wir konnten keine Spiele mehr liefern, uns haben 3 Heimspiele gefehlt. Ja. Und da hat man schon gemerkt, welche Stellenwert, welche Rolle der Handball in Magdeburg spielt, weil das konnten wir in einer Hand abzählen, wer da gesagt hat, ich möchte gern meinen Ticketpreis zurück, ich möchte gern die Sponsorenleistung zurückgerechnet haben und. Da war ich schon stolz, was hier in dem Raum Magdeburg passiert ist.
Ja. Ja, sehr besondere Handballstadt. Auch da werden wir, glaube ich, noch intensiv drüber sprechen, weil das wirklich alles andere als normal ist. Da ist der SCM, kann man so platt das klingt, aber das ist wirklich ein anderer und ein besonderer Verein irgendwie. Wenn wir an den 1.10. denken, wie viele dürfte eigentlich Stand jetzt dann in die GTEC Arena rein im Spiel gegen den BRC?
Ja, das ist Stand jetzt, Stand ist. 500, glaube ich. Das ist die aktuelle Verordnung, die es hergibt. Wir versuchen natürlich über ein Hygienekonzept der Stadt dem Gesundheitsamt Sicherheit zu geben, für mehr zugelassen zu werden. Ich glaube, dass das sehr regional entschieden wird. Das hängt auch immer von der Lage ab. Ja, wie sind die Zahlen? Wie entwickeln sich die Zahlen? Wie entwickeln sich die Kurven? Aus jetziger Sicht sehe ich gute Chancen, dass wir eventuell für mehr in Frage kommen. Der Fußball, auch wenn es Outdoor ist, wir haben ja einen ansässigen Fußballverein mit dem FC Magdeburg auch vor Ort, die jetzt ein Pokalspiel gegen Darmstadt, glaube ich, vor 5.000 Leuten bestreiten dürfen. Mhm. Das ist ein guter Test für uns, wie sich danach, auch wenn es Outdoor ist, die Zahlen entwickeln. Passiert danach was? Haben wir eine Erhöhung, wird es schwieriger für uns. Wir beobachten das. Wir sind sehr darauf angewiesen gerade, dass sich das Umfeld halt gut verhält, dass sich für die Zahlen versuchen flach zu halten. Das erhöht einfach unsere Chancen, mit mehr zugelassen zu werden. Wie sich das denn entwickeln wird? Schmizo, ich habe keine Glaskugel, ich kann nicht reingucken, bin kein Hellseher. Das würde mir viel Planungssicherheit geben.
Und hatte ich jetzt eigentlich von dir erwartet,
ja, also,
dass wenigstens du die Glaskugel
hast. Das Orakel, ja, leider nicht. Ja.
Wie war denn deine Erfahrung? Du hast ja jetzt schon ein paar Testspiele unter den Umständen gemacht. Ich meine, viel krasser als in Magdeburg kann der Gegensatz ja eigentlich gar nicht sein. Also normal in eurer Halle versteht man ja sein eigenes Wort nicht mehr, sobald der Ball fliegt. Und jetzt wird es bei euch natürlich auch anders. Wie ging es dir so mit diesem Spiel unter völlig neuen Bedingungen? Wie habt ihr euch da so mit zurechtgefunden?
Auch ganz gut eigentlich. Ich versuche das nicht zu bewerten. Das ist weit weg von dem Handball, den wir gewohnt sind und den wir kennen. Ja. Ich kann da bloß nochmal auch an jeden Magdeburger Fan oder an jeden Handballfan allgemein, der überlegt, ob er zu einem Handballspiel seiner Mannschaft oder seines Vereins geht, appellieren. Versucht euch bitte nicht von diesem Hygienekonzept, personalisierte Tickets, Mundschutz, davon abbringen zu lassen, weil das hilft uns, das hilft unserer Sportart. Ich verstehe das, dass ihr Handball anders gewohnt seid zu genießen, aber wir sind super innovativ als Mannschaft, als Trainer, als Orga-Team drumherum. Ich würde mir wünschen, dass der Fan auch bereit ist, jetzt die nächsten Monate innovativ zu sein und auf bestimmte Sachen dann, die er gewohnt ist, vielleicht zu verzichten, um uns trotzdem zu unterstützen. Das würde mich freuen, weil es gibt nichts Schlimmeres, Schmizo, wenn wir nachher vielleicht mit 1.000, 2.000 zugelassen werden, aber keiner möchte kommen, weil er diese personalisierten Tickets nicht super findet, weil er die Hygienemaßnahmen nicht super findet, weil er den Abstand nicht super findet, weil er mit Mundschutz, weil er nicht singen darf, nicht super findet, weil er keine Getränke zu sich nehmen darf in der Halle, nicht super findet. Das wäre dann zusätzlich fatal.
Ja, krass, ehrlich gesagt, völlig logische Sorge, an die habe ich ehrlich gesagt null gedacht, weil ich mir dachte, es sind doch alle, bei euch sind es normal, ich weiß gar nicht wie viel, 6.000, 7.000, 8.000, die jede Woche einfach kommen, wenn es ein Heimspiel gibt. Ich dachte jetzt, da muss ich ja was anstauen an Zuschauerinteresse, die alle heilfroh sind, auch wenn es unter neuen Bedingungen ist, aber dass die überhaupt wieder in die Handballhalle können und euch zugucken können. Aber hast du das Gefühl, es gibt vielleicht welche, die sich von dem, was du eben skizziert hast, quasi abhalten lassen könnten, weil sie sagen, es ist nicht das, wie ich normal Handball gucke.
Ich glaube, dass die Sorge nicht unberechtigt ist. Ja, ich verspüre aber auch einen Großteil, die heiß drauf sind, die sagen, gerade so, mir wurde was entzogen und was, wenn man jemandem was entzieht, das ist ja auch menschlich, dann vermisst man das mehr. Ja, und die, genau, die jetzt einfach so sagen, ich möchte das wieder, ich möchte die Jungs sehen, ich möchte mich mit den Freunden treffen, mit denen ich mich beim Handball getroffen habe. Das sind die Veranstaltungen, die ich gepflegt habe, die für mich gewohnt sind. Ich habe bestimmte Leute einfach nicht wiedergesehen, weil wir uns nur zu diesen Zeiten außerhalb des normalen Berufslebens treffen und sehen. Diesen Hype verspüre ich auch. Ja. Trotzdem habe ich natürlich Sorge, dass das andere auch passieren kann. Und deswegen formuliere ich es klar und versuche da auch, appellieren ist vielleicht der falsche Begriff, aber schon zu sagen, bitte, wir sind super innovativ, seid es auch. Helft uns damit, dass ihr dann, wenn wir die Zulassung bekommen, auch kommt.
Ja, finde ich cool. Ehrlich gesagt, hätte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber völlig zu Recht. Also ich hoffe, es gibt einfach genug, die ganz begeistert es gar nicht erwarten können, wieder in die Handballhalle zu strömen. Aber zu Recht gibt es auch sicher welche, die sich Sorgen machen oder es erstmal skeptisch sehen. Ich hoffe mal, die kriegen wir dann über die Zeit auch alle mitgenommen. Wie ist es eigentlich für dich? Verändert es im Spiel, also mutmaßlich, Wettbewerbsspiele hattest du ja jetzt noch nicht, aber was glaubst du, was es für einen Einfluss auf deine Arbeit jetzt auf der Bank hat, wenn in der Halle nur ein paar oder vielleicht sogar mal gar keine Zuschauer sind?
Ja, das ist doch klar, man hört alles, was wir sagen. Ja, das wird man auch bei euch bei Sky.
Was bei dir höchst interessant ist.
Das wird man sehen, vielleicht ist es gar nicht so interessant. Ja, klar, das verändert ein bisschen was. Man hört die Spieler, man hört die Kommunikation eventuell zwischen Schiedsrichtern und Spielern, zwischen Schiedsrichtern und Trainern. Man nimmt da viel, viel mehr wahr. Man nimmt taktische Anweisungen viel, viel mehr wahr. Das ist die Erfahrung, die ich auch aus diesen Spielen gemacht habe. Wir haben zwei Tests gegen GOG, gegen den dänischen Spitzenteam unter so 250 Zuschauern gespielt. Jede taktische Anweisung haben nicht bloß die Zuschauer gehört, sondern auch die Trainer der gegnerischen Bank. Das hat jetzt bei dem dänischen Kollegen wenig Unterschied gemacht. Ja, das könnte beim deutschen Kollegen Unterschied machen. Also ein paar Sachen verändern sich, aber ich habe da keine Sorgen zu. Da wird man sich auch relativ schnell wieder dran gewöhnen.
Ja. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so weit vorne haben, aber jetzt schon bei dem, es drängt sich ja geradezu auf. Wie ist denn das so mit dem Verhältnis Bennett Wiegert und die Schiedsrichter? Mir wurde schon häufiger gesagt, darüber musst du mal mit ihm sprechen, wenn du ihn dann mal in den Podcast hast. Wo kommt das her, dass das bei dir immer nicht so oder bei manchen Schiedsrichtern nicht so ganz unbelastet ist?
Nein, also ich glaube, da gibt es jetzt keine Belastung. Was Sie jetzt sagen, ich habe da spezielle Paare oder so, das ist nicht so. Wir sind hier in Deutschland, wir haben eine gute Qualität an Schiedsrichtern. Und das ist nicht Politik, die ich jetzt mache. Ich würde doch sagen, wenn es nicht so wäre. Wir haben keine Korruption oder so wie im Boxen, was man kennt. Das ist Deutschland. Die Jungs machen ihren bestmöglichen Job. Ich will diesen Job nicht machen. Ja, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es ist nicht wie im Fußball, dass du alle 10 Minuten mal einen Pfiff machst. Du musst innerhalb von einer Minute hast du 30 Pfiffe und musst 30 Sachen, die vielleicht 50-50 ausgehen, entscheiden. Und dann sitze ich vorm Laptop und muss dreimal zoomen, war das jetzt die richtige Entscheidung? Und muss dreimal mehr Zeitlupe angucken. Das müssen sie innerhalb von Bruchteilen Sekunden entscheiden. Das ist nicht einfach, ja. Was mir da manchmal zulaste fällt, ist, dass ich ein unheimlich großes, also auch vom psychologischen Profil her, ein ungeheimliches Gerechtigkeitsempfinden habe. Und manchmal fühle ich mich ungerecht behandelt. Und das muss ich abstellen, weil darum geht es nicht. Es geht dann darum zum Schluss, dass ich das die Waage hält, die Schiedsrichterleistung. Ja, dass es, wenn sie mal die Entscheidung so bewerten, dann irgendwo die Waage wieder ans Gleichgewicht bekommen. Mhm. Ja. Nicht durch Entscheidungen, die sie wieder gut machen, aber dann sagen, schon wissen, ja, wir haben die Fehlentscheidung da gehabt und das da. Das muss sich irgendwann die Waage halten. Ein Problem habe ich so ein bisschen damit. Ja, das ist eine Grundsatzdiskussion, die ich vielleicht auch nicht ändern kann, aber ist schon so, ich darf da hoffentlich auch, ich nehme jetzt mal den Namen nicht im Mund, aber schon mal mit den Worten eines Delegierten sprechen, der sagt, Benno, was erwartest du? Das sind die einzigen Amateure in dem Spiel. Ich sage, oh, ist ja respektlos. Nee, ist es nicht, also weil das ist wirklich so. Wir sind Profis, die Schiedsrichter machen das teilweise auf Hobbybasis, sind Amateure. Und damit habe ich schon manchmal ein Problem. Ich kann ein ganz einfaches Beispiel nennen. Wenn du eine Woche, jetzt in normalen Wochen oder in englischen Wochen, 3 Tage dich auf einen Gegner vorbereitest, alles investierst, um auf dem Punkt erfolgreich zu sein, ja, einen Tag eher anreist, Hotel nimmst, Kosten hast, Videovorbereitung machst, analysierst, vorbereitest, enorm viel Arbeit in ein Handballspiel investierst, was für dein Produkt wichtig ist, weil jeder Punkt zählt, das ist Bundesliga, das ist ein hartes Geschäft. Ja? Mhm. Und dann kommt der Schiedsrichter donnerstags um 19 Uhr nach Halbtagsarbeit irgendwo über die Autobahn hektisch angerast, im Stau gestanden und soll eine Spitzenleistung bringen wie die beiden Mannschaften. Oh, dann habe ich Bauchschmerzen damit. Ja, dann macht mir das manchmal Sorge und sage, oh, das ist so ein wichtiges Element in unserem Spiel. Ja, das ist jetzt nicht so, dass die dass das wie beim Fußball ist. Du hast noch drei Videoschiedsrichter da und drei Videoassistenten und da kann nicht viel passieren. Und ja, das meckert man ja fast vom Gegenteil, wird schon viel zu viel unterbrochen. Und ich kenne ja, die VAR-Diskussion. Manchmal würde ich mir aber das wünschen im Handball, um Gerechtigkeit reinzubekommen. Mhm. Ich liege da nicht mit allem richtig, was ich dort mache. Ne? Und ich habe da großes Potenzial, mich auch zu verbessern. Aber nochmals klar gesagt auf die Ursprungsfrage, ich habe kein Problem mit dem deutschen Schiedsrichter. Und ich glaube auch, dass wenn du die Paare befragst, haben die auch kein Problem mit mir. Die sagen, ja, du hast wenigstens ein Profil. Das macht manchmal Spaß, auch zu diskutieren. Nicht immer. Und das wirkt auch nicht immer gut. Und ich möchte ja auch als Familienvater auch eine Vorbildfunktion haben, was ich dem Nachwuchshandball weitergebe. Und da gehört das dann manchmal nicht hin. Aber, Leute, wir stehen auch unter mächtig Druck, okay? Wir haben auch mächtig Druck, erfolgreich zu sein. Dem Druck mache ich mir selber, der kommt nicht nur von außen. Ich möchte halt in dem, was ich tue, verdammt gut sein. Und dann geht es halt darum auch. Aber Haken dran, ich kann mich da verbessern und ich werde da hoffentlich auch in den nächsten Jahren das deutlich zeigen.
Ja. Du, aber es ist interessant, man merkt schon, dass dich das aufwühlt, ne? Also man merkt schon, dass das in dir irgendwas auslöst, dieses Thema.
Das so?
Also
das. Ja. Nein. Ja. Ich höre das ja über, aber das ist auch so typisch, wie soll ich sagen, das ist so typisch Mensch, ich kenne mich ja auch. Wenn du denn 10 gute Spiele machst, also 10-mal verhältst du dich okay und hast einmal einen dabei, wo du sagst, oh, muss das jetzt sein? Mhm. Ja, dann rufen dich 5, 6 Leute an und sagen, oh, das sah aber nicht gut aus. Was hast du da gemacht? Dann gibt es auch wieder Rüge vom Schiedsrichter, Delegierten und so. Dann sage ich, Leute, das ist aber auch nicht korrekt. Also ihr habt die 10 Spiele davor, habt ihr mich nicht angerufen. Ja, ihr ruft mich dann an, wenn das passiert. Aber das kenne ich bei mir selber auch. Da war ich jetzt unter Corona mit meinen Kindern zu Hause, habe beide Kinder in der Betreuung gehabt, was ein harter Job für mich ist, weil meine Frau 40 Stunden im systemrelevanten Beruf arbeitet. Dann kam die nach Hause und hat 16 Uhr gefragt, und wie war's? Und ich, Katastrophe, es war super anstrengend. Dabei waren 6 Stunden okay und sie haben vielleicht 10 Minuten mal ein bisschen am Kabel gedreht und ich habe sie nicht beruhigt bekommen. Dann sage ich natürlich, die 5% waren für mich, der Tag war eine Katastrophe. Ja. Ich glaube, dass das auch so Mensch, typisch deutsch, würde ich nicht sagen, aber so menschlich auch vielleicht so ein bisschen das zeigt. Ja.
Bist halt ein Perfektionist, ne? Scheinbar auch in der Kindererziehung.
Ja, absolut. Und das bin ich. Und das ist nicht immer ein Vorteil. Ne? Es ist nicht immer ein Vorteil, so einen ausgeprägten Ehrgeiz zu haben wie ich und ja, so perfektionistisch unterwegs zu sein. Also wenn ich wem beraten möchte, wenn ich meinen Kindern das weitergeben würde, würde ich sagen, es gibt nicht das perfekte Handballspiel, es gibt nicht das perfekte Ergebnis, weil dann würden wir nur 0 spielen. Kann mich viel versuchen, selber zu coachen. Und wenn es dann drauf ankommt, bin ich wieder in der Nummer und ärgere mich und versuche, den perfekten Weg zu finden. Ja.
Für uns vom Fernsehen, muss ich dir sagen, ist das natürlich ein Geschenk.
Ja, ich weiß, dass ich auch gerne ein gefundener Interviewpartner bin und meine Emotionalität, aber das bin ich, okay? Das ist mir auch ganz wichtig, wenn mich wer fragt nach dem höchsten Gut eines Trainers, sage ich Authentizität. Ja, und ich will authentisch bleiben. Ja, und da können jetzt manche drüber lachen und manche können es gut finden, manche können es nicht gut finden, aber zum Schluss kann ich dahinter stehen und sagen, ja, Leute, das war ich auch. Ja, meine Frau sagt ja manchmal, wenn ich nach Hause komme, was verdammt hast du dort gemacht? Das bist du doch zu Hause nicht. Und dann sage ich immer, Tine, doch, das bin ich leider auch. Ja, gut, das bin ich vielleicht nicht bei dir als Ehemann oder bei dir als Familienvater, aber das ist auch mein Gesicht und das macht mir auch Spaß in diesem Job. Nimmt mir das wer und ich bin bloß noch so Hände verschränkt, Hände hinterm Rücken, unemotional am Rand, ey, dann könnt ihr mich auch wegnehmen, okay, dann lasst es wen anders machen, dann lebe ich meine Emotionen da nicht. Ich höre das ja auch, Kretsche sagt, ey, du bist ja noch zu sehr Spieler. Ja, vielleicht. Ich sage ja auch immer, ich würde noch gerne spielen. Ja, wenn es mein Körper noch mitmachen könnte. Spieler sein ist viel, viel schöner als Trainer sein. Ja.
Oh, ist das so?
Auf jeden Fall. Schmieso, bitte. Auf jeden Fall. Jedem Spieler sage ich immer von mir, genieß die Zeit. Genieß die Zeit, Spieler zu sein. Du musst nichts machen. Ich kümmere mich um alles. Ich sage dir, lauf nach links, lauf nach rechts. Mach das. Und dann gehst du nach Hause und freust dich aufs nächste Training. Ja? Und dazwischen, was dazwischen passiert, um eine Training vorbereiten, nachbereiten, Spiele vorbereiten, nachbereiten, das kriegt der Spieler ja normal nicht mit. Ne? Der kommt und sitzt im Kino, lässt sich von mir was vorkauen, dann versuche ich ihn ein bisschen mit in die Verantwortung zu nehmen. Das ist ein gutes Leben als Spieler. Das muss man einfach sagen. Ja klar, ist das auch Arbeit, ja. Also die Jungs müssen schon arbeiten bei mir, die müssen mitmachen, die müssen sich körperlich betätigen, aber die meisten machen das, sehen das immer noch Arbeit und Hobby in eins und machen das, was ihnen Spaß macht. Ja. Und ich muss mir jetzt eingestehen, dass ich mir die Spielerzeit nicht genug genossen habe. Ja? Hätte ich das gewusst, was ich jetzt dafür tun muss für das Produkt, hätte ich das eventuell noch mehr genossen. Das ist das Gleiche mit dem Ehrgeiz. Da hat mich der Ehrgeiz manchmal verfressen, immer wieder sagen, Spiele gewinnen und habe das dazwischen nicht so genossen, wie ich das vielleicht jetzt genießen würde. Ja?
Oh, das finde ich sehr spannend. Das müssen wir auf jeden Fall noch vertiefen. Aber das, was du da eben gesagt hast, das muss ich mir mal in Kurzform rausklippen. Und immer, wenn sich ein Spieler beschwert, was er für einen harten Job hat, dann werde ich werde dieses Zitat von dir auswendig lernen, was das heißt, Handballspieler zu sein. Das hast du sehr schön umrissen. Bevor wir auf das noch weiter eingehen, ich würde noch einmal, damit es nicht zu sehr zurückspringen zum Schiedsrichterthema. Mich würde nur interessieren, gibt es denn für das, was du eben als so eins oder vielleicht sogar das Grundproblem benannt hast. Es sind nun mal Amateure, das ist ja auch in jedem, also ist ja auch im Fußball zum Beispiel so. Gibt es denn eine Lösung dafür? Kann man das professionalisieren? Kann man es halbprofimäßig aufstellen, das Schiedsrichterwesen? Oder was wäre da so dein Ansatz? Oder müssen wir es eh so fressen, wie es ist?
Ja, ich weiß es nicht, Miso. Da würde ich mich jetzt auch weiter aus dem Fenster legen, da eine Meinung zu haben. Da bin ich in diesem Thema auch nicht so drin. Mhm. Ja, möchte ich auch nicht. Ich habe genug auf meinem Schreibtisch liegen, um das noch mitzuziehen. Das ist jetzt so eine Meinung, wo ich mal ein bisschen rumpoltere und sage, ja, könnte ich mir vorstellen. Ja. Der Gedankengang, den ich mal hatte, auch der ist klein gedacht, auch noch nicht mit Marc Schmidt besprochen war. Was ist, wenn jeder Verein zwei Schiedsrichter hauptamtlich bei sich anstellt? Ja, also statt zwei Spieler, zwei Schiedsrichter bei sich anstellt. Und die dann pfeifen lässt. Ja, dann wird man wahrscheinlich sagen, ja, pfeifen die denn zu sehr für dich, wenn es um Konkurrenzpaar gibt. Da gibt's, da sehe ich viele Probleme draus. Aber das geht ja, die Hauptproblematik, die ich sehe in unserer Sportart allgemein, ist, wer bezahlt es? Ja? Wer kann es finanzieren? Der DRB als Dachverein kann sie sicherlich momentan oder auch in Zukunft keine Profischiedsrichter leisten. Es gab so ein Pilotprojekt, was über Frankreich mal lief. Auch da bin ich nicht drin, wie das funktioniert hat, wer es bezahlt wird. Aber ich wünsche mir natürlich da auch irgendwann, wie sich unsere Sportart rasant weiterentwickelt, da auch eine Weiterentwicklung. Mhm. Und wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, und nicht jeder Wunsch von Bennett Wiegert wird erhört und ihn interessiert, das ist mir auch klar. aber Profischiedsrichter, ich weiß auch nicht, Schmiso, ob es die Qualität besser macht letztendlich. Da kann ich dir auch nicht sagen. Ja?
Ja.
Aber so ein Grundgedanke, ich glaube, das ist auch für jeden Handballfan verständlich, dass der auch der Schiedsrichter vielleicht einen Tag vorher anreist. Vielleicht auch Videostudios vor seinem Spiel, nach seinem Spiel macht, sich beschäftigt, mit welchen Mannschaften er trifft, was da passiert, wie muss er agieren, habe ich läuferische, muss ich viel hin und her laufen, es ist viel an der Nahe des Zeitspiels, weil das ist ja auch so ein subjektives Element im Handball, was ja kein Handballfan nachvollziehen kann. Das mit den Pässen haben wir jetzt gut geregelt, das ist nicht mehr das Problem. Das kann jetzt jeder, wir müssen mitzählen, okay, aber wann geht das Handzeichen hoch zum Passiv? Das ist ja immer noch eine subjektive Entscheidung. Eine Schiedsrichterpaar, klar werden die da intern geschult und haben da sich bestimmt Anker irgendwo intern gebaut, aber der normale Handballfan versteht das manchmal nicht. Und wir haben eh schon eine schwierige Sportart. Vergleichst du es mit dem Fußball, ist ja Fußball ohne desbezüglich zu wirken, ist ja Fußball einfach. Du musst jemanden abseits erklären, aber der Rest, Tor ist Tor. Du brauchst jetzt
dann erklär mir mal bitte die Handspielregel. Jetzt bin ich gespannt.
Dann wird es schwierig, aber ich muss jetzt
keinen... Das ist eine Krücke, ne? Aber ich verstehe, was du grundsätzlich meinst.
Eine hängende Neun oder eine Raute im System erklären, das interessiert da nicht keinen. Also jeder ist der Meinung, zumindest Fußball zu verstehen. Ja? Das ist beim Handball schon ein bisschen einfacher, ein bisschen schwieriger. Siebter Feldspieler, Zeitspiel, wann, wie viel Pässe, Abwehr durch den Raum, was ist 7 Meter? Da sehe ich uns schon als komplexe Sportler, die auch für einen normalen... Also es bestätigen mir auch Magdeburger Fans, die sagen, ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich finde aber die Emotionalität super, ich finde den Körperkontakt super, ich finde die Stimmung super. Ja? Es gibt aber auch genug, die sagen, sie sind die besseren Trainer. Ja? Die gibt's dann, glaube ich, auch in jeder Halle. Ja.
Besser als du. Das trauen sich Leute in Magdeburg.
Bestimmt. Wirklich? Das ist ja auch ihr Recht. Also damit habe ich mir auch, ich bin ja nun in Magdeburg geboren, deswegen darf ich das, glaube ich, auch sagen, auch gelernt zu leben. Die Leute identifizieren sich mit diesem Verein. Ja.
Ja, und wie?
Sehr. Ja, das ist eine Art Religion in Magdeburg. Dementsprechend sind auch Meinungen vorhanden. Und die Meinungen sind krass? Sind krass positiv oder krass negativ? Dazwischen gibt es eine ganz schmale Range. Ja? Und damit haben Spieler manchmal ein Problem und ich konnte da immer gut auf einwirken und kann coachen und kann sagen, Leute, das ist gut. Glaubt mir, dass es gut ist, auch wenn ihr es manchmal in den negativen Meinungen nicht findet. Ja? Wenn ihr durch die Stadt getragen werdet, weil ihr gerade gut spielt, findet ihr das da alle geil. Ja? Das findet ihr super. Ja. Ich sage, das Gegenprodukt ist dazu, dass es keinen interessiert. Ja? Das ist ja das andere Produkt. Denn es interessiert keinen, ob du gut oder negativ spielst. Macht das Spaß?
Das ist richtig hart. Das ist das Härteste.
Macht das Spaß? Ja. Ja. Wir wollen doch Interesse für unser Produkt haben. Ja. Und deswegen, dann lieber auch mal auf die Gusch. Also es gibt mal Schelte, da muss nicht alles richtig sein. Ja, das ist ja auch so ein Thema, was ich einfach habe. Der normale Fan sieht alle 2 Wochen oder er hat ein Sky-Abo, jede Woche ein Spielergebnis, eine Spielleistung. Mhm. Ja. Mhm. Manchmal würde ich mir wünschen, ich würde die ganze Halle schon vorher eine ganze Trainingswoche einladen. Ja, weil dann, glaube ich, wäre das anders. Dann würden die auch mal bei einem Negativergebnis sagen, verstehe ich nicht. Die haben doch gut gearbeitet. Ich verstehe nicht, warum die das jetzt nicht umsetzen konnten. Warum haben die das nicht geschafft? Hätten die das, was sie in der Woche erarbeitet haben? Oder hätte der in der Woche gut performt hat, die Leistung auch ins Spiel rüber retten können, was ja in meiner Verantwortung steht, hätte das funktioniert? Also ich bin ganz entspannt mit der Leistung. Ich gehe jetzt nicht unzufrieden raus, ich verstehe es einfach nicht. Mhm. Aber wenn ich nur eine Spielleistung sehe und da funktioniert das nicht und dann bin ich, was machen die Profis? Ich kann das gut nachvollziehen. Ich versuche da immer auch die zwei Seiten der Medaille zu sehen und kann mich da ganz gut in die Struktur und in den Fan. Und ich bin ja auch Magdeburger. Mir geht das ja auch schnell so. Ich bin auch schnell am Poltern und muss mich dann runterregulieren und sagen, so, jetzt bleib mal ruhig, jetzt schlaf mal eine Nacht drüber und guck mal wieder mit einer Nacht drüber Schlaf anders drauf. Ne?
Wie ist das dann bei dir? Kommen wirklich einfach Fans oder sind das dann doch eher engagierte Sponsoren oder ich weiß es nicht. Wer kommt denn mal auf dich zu und sagt vielleicht auch mal, Mensch, Benno, was war denn heute los? Das war ja gar nichts. Was habt ihr denn die Woche über gemacht?
Ja, auf mich zu kommen da nicht so viele. Das muss man ja schon sagen. Es ist auch so, eher kommen auf mich zu, die es positiv meinen. Negativ tut man sich schwer damit.
Du bist natürlich auch furchteinflößend, muss man sagen.
Findest du? Okay. Vielleicht ist das so ein Schutzschild. Ich möchte das nicht so empfinden. Ich hoffe, dass das auch meine Spieler vor allen Dingen oder dem Umfeld, mit dem ich direkt zusammenarbeite, nicht so empfindet. Vielleicht kommt das bei Fans so rüber. Social Media ist da schon Segen und Fluch zugleich. Das darfst du als Handballtrainer oder vielleicht auch speziell als Magdeburger Trainer nicht immer lesen. Ja, das ist.
Oh ja, da geht es wahrscheinlich krass ab, ne?
Weil das ist halt anonym, ne? Und da kann jeder mal so seinen Senf dazu beitragen. Und da sind wir noch im Luxus. Also ich möchte da nicht in manch Haut eines Fußballprofis oder Fußballtrainers, sondern da bin ich auch immer noch ganz anonym und muss mir da nicht alles gefallen lassen. Aber das darfst du in manchen Sachen einfach dann nicht verfolgen und da musst du auch einen kühlen Kopf behalten und das ausblenden. Das ist natürlich schon so ein Beispiel, Schmizo, ist für mich, du gewinnst 12 Spiele. Ja? Du gewinnst 12 Spiele in Folge, ist eigentlich alles gut. Ja? Dann verlierst du in einer Woche 2 Spiele. Dann soll auf einmal das, was 12 Spiele lang nicht mehr gut sein. Ja? Und da musst du dich schon coachen. Da musst du sagen, hey, behalt mal jetzt die Ruhe. War das davor wirklich gut? Analysiere gut. Oder habt da irgendwas überblendet? War die Qualität des Gegners nicht so? Hat dich da irgendwas getäuscht? Immer wieder neu dich zu hinterfragen, dein Produkt zu hinterfragen, zu analysieren. Aber auch in Stresssituationen, und Stresssituationen sind nun mal Niederlagen, wenn du von Sieg zu Sieg eilst, ist alles einfach, die Ruhe zu behalten. Das ist ganz wichtig, was ich aus Stresssituationen mitgenommen habe. Und wir hatten auch schon Stresssituationen in Magdeburg. Schon richtige, wo hier viel hinterfragt wird, wo wir nicht gute Leistungen absolviert haben, wo wir uns einfach nicht gut präsentiert haben und dann ist es auch unangenehm. Kann das unangenehm sein, hier zu arbeiten und dann ist es wirklich wichtig, kühlen Kopf und die Ruhe zu behalten.
Ja, ja. Ich finde das ganz spannend, den Vergleich, den du mit, ich dachte jetzt zwar in Magdeburg, weil es da wirklich so extrem ist, trifft es euch genauso, aber das, was du mit dem Fußball gesagt hast, finde ich ganz spannend, da das jetzt ja genau die 2 Sportarten sind, die ich kommentiere. Ich habe auch das Gefühl, da habt ihr es im Handball wirklich ein bisschen leichter, weil im Fußball dieses, das ist nicht nur so dahergesagt und ein Mythos, sondern das ist wirklich, glaube ich, so, dass da jeder denkt, er weiß es besser. Und ich glaube, da habt ihr im Handball noch ein bisschen Glück. Deswegen habe ich mich vorhin so gewundert, als du gesagt hast, du glaubst, es gibt in Magdeburg auch einige, die meinen, sie wissen es im Handball besser als du. Ich dachte, da wäre Handball noch die deutlich gesündere Sportart, weil im Fußball ist das teilweise echt absurd, wer da meint, dem Bundestrainer Ratschläge geben zu können und so. Ich dachte, dass das im Handball noch nicht so ausgeprägt wäre, aber vielleicht ist es gerade in Magdeburg wegen der Emotionalität dann doch so.
Nein, das glaube ich, dass es nicht bloß in Magdeburg ein Problem ist. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich will es auch nicht als Problem sehen, Schmieso. Ich will es nicht größer machen, als es ist. Ne? Also,
ja, oder vielleicht schon Problem ist zu negativ. Ja, eine Sache, mit der man sich einlassen muss. So.
Wenn man in der Öffentlichkeit steht, so wie du, ich habe das ja auch die Diskussion zwischen Buschi und dir schon mal mitbekommen, wenn ihr kritisiert werdet für manche oder Fangesichter bei einer Fußballdokumentation zeigt, wo
ganz
ihr
ganz selten passiert uns das mal,
ja, dass wir genau so selten passiert mir das auch. Das gehört dann einfach dazu. Ich glaube, man muss lernen, damit umzugehen. Aber es gibt schon Situationen, wo es einem schwerer fällt und einen, wo es leichter fällt. Weil es gibt auch, ich bin ja auch bloß Mensch, okay? Du wirst lieber gestreichelt als kritisiert.
Ja,
ich habe einen harten Weg durchlaufen müssen, um mit Kritik richtig umzugehen. Deswegen hätte ich mich als Spieler nie haben wollen, okay? Ich hätte, wenn ich jetzt Trainer wäre in meiner Position, mich als Spieler, ach Gott, was sollte das werden? Ne?
Weil zu kritikresistent damals?
Ja, ne, was ist resistent? Also resistent nicht. Jede Kritik an mich war ein Angriff an mich selbst.
Ah, okay.
Ich habe erst in Mitte 20 gelernt, dass Kritik was Gutes ist. Wenn sie sachlich ist, nicht ins Persönliche geht, dass Kritik viel, viel Gutes hat. Ja, zum Beispiel gebe ich meinen Spielern immer mit, Jungs, solange ich mit euch spreche, müsst ihr euch keine Gedanken machen. Wenn ich nicht mehr mit euch spreche, dann ist mir auch irgendwas. Ne? Und ich versuche ja auch da, bitte, danke, Anstandsform, respektvoll, mit hoher sozialen Kompetenz, hoffe ich zumindest, dort zu arbeiten, auch wenn das vielleicht manchmal sehr energisch am Rand wird, hoffe ich nicht, dass einer meiner Spieler oder die uns verlassen haben, sagen, na der Wieger, das ist ja als menschlich ist ja ein Vollpfosten, das geht ja gar nicht. Ne? Ich hoffe, dass man sich dann immer noch mal trifft und sagt, ey, die Zeit war gut, ja, war nicht alles richtig, ich muss mega Entscheidungen treffen, viele Entscheidungen treffen, da kann ich nicht alles richtig machen, auch am Spielfeldrand mache ich Haufen Fehler in einem 60-Minuten-Coaching, das gehört einfach dazu. Der Nachteil in meinem Job ist einfach, ich weiß nie, wie es anders gelaufen wäre, weil ich die Uhr nie zurückdrehen kann. Ich kann nie sagen, hättest du den jetzt eher gebracht, wie wäre es gewesen? Das ist schade manchmal. Manchmal wünsche ich mir das, ja, zu sagen, siehst du, daraus kannst du auch lernen, weil du hättest du es so gemacht, siehst du das Beispiel. Das Beispiel werde ich nicht sehen.
Ja? Wie in so einem Computerspiel, ne? Da kann man ja manchmal einfach nochmal neu anfangen und sagen, jetzt spiele ich es mal so.
Das würde ich mir manchmal wünschen, manche Spiele nochmal spielen zu dürfen. In meiner Laufbahn, aber das wird es nicht geben. Ja, du musst dann mit den Entscheidungen danach auch umgehen und die dann verarbeiten und die bestmöglichen Lernen daraus ziehen.
Ja. Sag mal, weil wir gerade bei dem Thema sind, ist jetzt zwar ein relativ harter Sprung, aber finde ich spannend. Eine so eine Sache, die jetzt, ich meine, du wirst die Hintergründe kennen, das hat immer gute Gründe, aber eine Sache, wo ich jetzt erstmal von außen gesagt habe, hoppala, wieso das denn, war zum Beispiel, weil du gerade von Spielerabschieden gesprochen hast, als ihr Robert Weber habt gehen lassen. Das zum Beispiel, war der dann ein bisschen sauer oder seid ihr jetzt persönlich im Guten auseinandergegangen? Oder das wäre jetzt so ein Ding, wo ich mir sagen könnte, ey, nach 10 Jahren, okay, da könnte man vielleicht mit einer bisschen Wut im Bauch auch gehen, theoretisch. Auch wenn die Zeit toll war, aber vielleicht auch gerade deswegen.
Aber selbstverständlich, also ich verstehe das auch. Das ist ja auch ein gutes Gefühl für uns, dass Robert Weber nicht gesagt hat, ich will weg. Ja? Mhm. Ich hatte schon das Gefühl, dass er gerne noch bei uns geblieben wäre und wir eine schwere Entscheidung treffen mussten. Ja? Und diese Entscheidungen sind nie einfach. Also da nur über Robert Weber zu sprechen, ist schwierig. Ja? Wir haben diese Entscheidung mit Bartosz Jurecki getroffen, mit Fabian van Olfen getroffen, mit Andreas Rujewski getroffen. Allen Spielern, die der SC Magdeburg viel zu verdanken hat. Ja? Robert Weber hat sich hier ein Denkmal in Magdeburg erarbeitet, mit bester Torschütze in der SC Magdeburg in der Bundesliga je hatte und. Trotzdem muss ich natürlich als Verantwortlicher mit Weitsicht handeln. Ja, Und irgendwann ging es darum, was machen wir auf der Position? Wie sehen wir uns zukunftsorientiert aufgestellt? Wie können wir das machen? Und dann waren wir, das, was ich uns nicht vorwerfen lassen kann, ist, dass wir nicht transparent waren. Ja? Wir sind frühzeitig mit Entscheidungen umgegangen, haben ganz offen und transparent unsere Entscheidung weitergegeben. Ja, und dann war da vielleicht Unzufriedenheit vorhanden, ja, die in einigen Interviews rüberkam. Aber das habe ich nie böse gesehen. Also, weil das ist auch menschlich, ja. Wenn ich davon spreche, schlimmer als ich kann das nicht sein. Ich wäre mit so einer Entscheidung auch nicht gut umgegangen. Dafür hat er das noch relativ professionell gemacht. Vor allen Dingen waren seine Leistungen danach immer noch ansprechend. Und danach bewerte ich eigentlich auch. Und ich habe weiter mit ihm gesprochen. Und ich glaube auch mit ein bisschen Abstand, sieht er das so, dass das okay war. Ja, dass jeder Abschied immer Mist ist. Und Karriere beenden bei irgendeinem Verein wird schwierig, ja, gelingt nicht jedem und jeden, der noch irgendwie noch weiter einbinden, ist auch nicht möglich, so wie Positionen in Vereinen gibt es nicht, auch wenn ich das manchmal möchte, aber es gehört, schwierige Entscheidungen zu treffen, die gehört dazu, aber die offen, fair zu treffen, das ist uns bei den Entscheidungen, die wir jetzt getroffen haben, hoffentlich und glaube ich gelungen. Und ich habe jetzt mit Robert ein gutes Verhältnis, wir haben schon wieder 2-3 Mal auch in Corona telefoniert.
Na, cool.
Ja, das ist jetzt, das muss jetzt nicht freundschaftlich sein, dass wir familiär zusammen im Urlaub fahren. Das möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist professionell und wir pflegen den normalen Umgang und ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwas so im Arge ist, dass wir uns meinen oder nicht mehr angucken oder irgendwas. Das kam dann eventuell bei bestimmten Zitaten falsch rüber, wo ich aber auch wirklich relativ locker war und da gesagt habe, alles gut. Ja, da ist nichts Dramatisches passiert, keine Hürden, die nicht überwindbar sind.
Ja, das finde ich cool, wenn da nichts so ganz Wildes hängen bleibt. Das hat mich an dem Fall jetzt mal interessiert. Aber
alles gut, das war ja auch eine Wahrnehmung.
Ja, ihr habt ja auch einen richtig guten Nachfolger gefunden. Insofern konnte man euch ja auch nicht vorwerfen, jetzt, dass ihr da irgendwie sportlich Mist gebaut hättet. Wenn wir vielleicht noch ganz kurz vorausschauen auf die nächste Saison, wird ja schon ein bisschen was anders. Die Zeit wird unfassbar eng. Es kommen aber 2 Teams dazu. Ich verabschiede nicht gern Teams, deswegen freue ich mich natürlich, dass Nordhorn bleibt. Das wäre sonst, glaube ich, sportlich ausgeschlossen gewesen. Liga wird größer. Wie schaust du so sportlich auf die neue Saison voraus? Was machst du dir so für Gedanken?
Eigentlich habe ich die schon erwähnt, die Gedanken, die ich mir mache, ja, dass wir viele Spieler haben, große Ereignisse im nächsten Jahr, dass die Belastung für die Spieler enorm wird. Aber ich freue mich da auch drauf, weil ich mache das ja nicht bloß noch, um zu trainieren. Ich sehe mich persönlich schon als Wettkämpfer. Ich liebe diesen Wettkampf, diesen Vergleich. Umso mehr Vergleiche. Ich bin lieber im Wettkampf als im Training unterwegs. Klar, gibt es auch schöne Perioden, wo es mal nur ist, in Ruhe zu trainieren, ohne vom Wettkampfergebnis beeinflusst zu werden, weil das beeinflusst ja schon deinen Trainingsalltag, wie das Ergebnis am Wochenende oder am Donnerstag ist. Aber jetzt war einfach eine lange Zeit und man möchte sich wieder vergleichen. Nur im Training unterwegs zu sein, ist denn langweilig irgendwie. Wird es jetzt einfach Zeit und ich habe da Vorfreude und ich habe mit mehr Spielen kein Problem. Ganz im Gegenteil, ich hoffe, dass die Europa League normal startet, dass wir wirklich in die Gruppenphase gehen können. Da bin ich jetzt noch ein bisschen skeptisch, weil ich noch nicht so richtig sehe, wie man dort reisen soll, wie das dann mit Hygienekonzept funktionieren soll. Aber ich hoffe, dass da irgendwie doch noch Klarheit reinkommt und wir das nicht wieder abbrechen muss, weil das hat mir arg zu schaffen gemacht, diesen Abbruch, den konnte ich mit mir selber schwer verarbeiten.
Ja, stimmt. Oh Gott, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Ich habe die, siehst du, so schön, ich weiß noch, dass Kiel. Seid ihr auf 3 am Ende gewesen?
Wir sind auf 3 eingelaufen. Ja. Das war auch so das Maximale, was man sagen muss. Ne? Also wirklich jetzt, das muss ich realistisch einschätzen, wäre die Saison weitergegangen, hätten wir noch Auswärtsspiele bei den Rhein-Neckar-Löwen gehabt, in Kiel gehabt. Da wäre es eher wahrscheinlicher geworden, dass wir vielleicht nochmal einen Tabellenplatz verlieren, als nach oben. Die waren ziemlich stabil da. Ja, das muss ich einfach sagen. Das war jetzt nicht dramatisch. Ich mache das jetzt auch nicht vom Abbruch abhängig, dass ich jetzt sagte, wir können noch Meister werden, um Gottes Willen. Ja, da haben sich die anderen in dieser Saison einfach stabiler präsentiert. Ja. Aber gerade in einem anderen Wettbewerb, im Europapokal, haben wir uns super stabil präsentiert, waren zu 0 Punkten durch, haben uns gegen eine schwere Gruppe, gegen Nantes, Ademar Leong und Gurenyi Velenyi durchgesetzt gehabt, waren sicher qualifiziert fürs Viertelfinale. Was wäre da gekommen mit Heimrecht, Rückspiel zu Hause? Wer hätte super viel Charme gehabt? Direkt vor der Haustür ein eventuelles Final Four mit Berlin, mit Magdeburger Anhang, der sicherlich nicht klein gewesen wäre zu spielen. Wir haben da irgendwo was gut zu machen noch vom Gefühl. Also ich habe da viel auf das ausgelegt und dass das mir dann, dass dann irgendwie durch eine Pandemie weggefallen ist, ja, da bin ich wieder. Fair und unfair gab es da nicht mehr und Entscheidung. Ja. Aber dass ich es als Handball-Fan, bitte, verübelt mir das nicht, das nicht gut finden muss, dass ein Champions League Final Four nachgeholt wird und ein ERF Cup Final Four nicht, das darf ich, glaube ich, kommunizieren. Das darf ich, glaube ich, kommunizieren, dass da irgendwie eine Wertigkeit, auch wenn das ein finanziell anderer Rahmen ist, nicht gegeben ist. Also genauso finde ich ein Unding, ja, dass ohne die Details zu kennen, ich kenne die Details der weiblichen Liga nicht, aber dass es einen deutschen Handballmeister Herren gibt und einen deutschen Handballmeister Frauen nicht, ja, dass das annulliert wird, auch wenn das vielleicht andere Statuten sind, andere, da haben sich ja auch Leute richtige Gedanken gemacht, die habe ich nicht, ich habe bloß einen subjektiven Blick auf das und kann dann den Unmut von Borussia Dortmund absolut verstehen. Also ich habe da Grafiken gesehen oder die haben so Sachen gemacht, wo Isabel Roch heißt sie, glaube ich, mit Schnurrbart abgebildet war und sagen, wären wir Männer, wären wir jetzt deutscher Meister. Ja. Und da habe ich gesagt, da macht man sich mit angreifbar mit unserer Sportart. Wir kämpfen hier um Gleichberechtigkeit und machen dann sowas. Hat sich für mich nicht ergeben. Wir sind ja auch die einzige Sportart, die einzige Profisportart in Deutschland, die abgebrochen hat, also nicht weitergespielt und daraus einen Meister gekürt hat und Platzierung gekürt hat. Ja. Eishockey hat abgebrochen, nichts. Basketball hat weitergespielt. Ja, Volleyball weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht so sagen. Aber das hat schon, schon einen Beigeschmack. Ja, weil man jetzt nicht sagt, wir waren nicht in England unterwegs. Oder Borussia Dortmund hat ja mit, glaube ich, 10 Punkten, 12 Punkten Vorsprung die Tabelle angeführt. Liverpool hat mit 18 Punkten die Tabelle angeführt. Ich verstehe Flensburg und Mike da schon, wenn die sagen, ey, das waren 4 Punkte. Magdeburg muss noch nach Kiel, kein einfaches Spiel vielleicht. Kiel muss zu uns, jetzt sind es bloß noch 2. Was ist, wenn Druck auf den Kessel kommt? Was passiert? Trotzdem, ich war der Erste, der Kiel gratuliert hat, auch öffentlich über meine Social Media Account, habe Philipp Biescher persönlich gratuliert, habe gesagt, bis zu dem Zeitpunkt wart ihr die stabile Mannschaft. Aber es kann halt viel passieren im Handball. Also, schon eine mutige Entscheidung abzubrechen und daraus einen Meister zu machen dann auch und dementsprechende Platzierung auch über eine Quotientenregelung rauszugeben.
Ich finde da, weißt du, mir ging es ein bisschen so, kein deutscher Meister, stimmt. Ich dachte kurz, weil die Eishockey, die hatten ja einen relativ günstigen oder man kann sagen saudummen Zeitpunkt nach der Hauptrunde vor der geilsten Zeit des Jahres, aber das stimmt, die wurden dann Erster, aber nicht als Meister gekürt. Ich will noch eins zu dem Frauending sagen, ich kann deine Gedanken total nachvollziehen, ich fand es halt sehr bitter, dass das dann irgendwie in so eine Andreas Thiel hat was gegen Frauen Richtung umgekehrt wurde. Das fand ich dann wieder irrsinnig. Darüber habe ich mich wieder ziemlich aufgeregt. Aber ich kann es teilen, dass man die BVB-Damen hätte zum Meister machen sollen, weil, und das würde ich noch kurz zu Kiel sagen, mir geht es halt so, ich finde, du nimmst Flensburg ja nichts weg, weil Kiel Meister ist, so, weißt du? Also ich kann besser damit leben, dass es einen Meister gibt, als dass es keinen gibt. Deswegen konnte ich mit der Entscheidung, dass Kiel Meister geworden ist, besser damit leben, als zu sagen, dieses Jahr haben wir einfach gar keinen. So ging es mir irgendwie in der Geschichte.
Ja, kann ich unterstützen. Bei mir ist es ja relativ einfach, was ich mir gewünscht hätte, wenn man mich fragt. Mich fragt man nicht, was ich mir gewünscht hätte. Ich hätte weitergespielt. Ich hätte keine Entscheidung am grünen Tisch gewollt. Ich hätte eine Spielentscheidung gewollt. Wie auch immer. Ja, über ein Turnier, über eine Turnierform, über wie auch immer. Aber die haben sich da mehr Gedanken zu gemacht. Das ist einfach jetzt auch eine grün-rote Brille, die ich da aufhabe, wo ich sage, wenn man mich persönlich fragt, hätte ich mir das gewünscht und die Entscheidung ist getroffen worden. Ich habe ja vorhin auch davon gesprochen, man muss schwierige Entscheidungen treffen. Das ist nicht immer einfach und die ist jetzt getroffen worden, dann ist gut. Und in dem weiblichen Thema bin ich nicht so weit drin. Habe bloß gesagt, auch da drauf geguckt als Außenstehender, nicht so ein super gutes Bild abgegeben irgendwie. Gefühlt.
Ja, Ja. Kann ich verstehen, wie du es siehst. Es gab ja auch einige, die sich einfach den Meister gewünscht hätten. Genau. Wenn wir nach vorne schauen, was nehmt ihr euch eigentlich vor? Gibt es ein Saisonziel für die neue Saison?
Ich bin gespannt, wer unter Corona Saisonziele rausgibt. Ja,
also, ja, genau, das frage ich mich auch.
Ne? Ich habe schon von Kollegen gehört, die das vielleicht nicht offiziell vor ihren Mannschaften präsentieren werden, aber die sagen, die nächsten zwei Spielzeiten, hat da Sportlichkeit wirklich einen Wert oder ist das eher, dass wir wirtschaftlich unsere GmbH übers Überleben retten müssen? Da beschäftige ich mich nicht mit. Ich kann nicht ohne Ziele Sport machen. Ich brauche Ziele für alles. Zielvereinbarung ist ein wichtiges Thema für mich. Und deswegen wird es bei uns viele geben. Wir nehmen uns viel vor. Wir wollen auch in der Corona-Saison mit weiß nicht wann voller Halle, ob überhaupt voller Halle, trotzdem sehr, sehr gut performen und uns irgendwie weiterentwickeln und ein Profil zeigen in der Weiterentwicklung und in dem, was wir vielleicht auch die nächsten Jahre formen in der Strategie. Es gibt eine Langzeitplanung, die wir gerne haben möchten. Und da sehe ich schon bei uns Talent. Ja, also wirklich, wirklich viel Talent, weil wir jetzt den Kader nochmal geschafft haben zu verjüngen. Ich der Meinung bin, dass halt Spitzenleistung auch immer jünger wird im Leistungssport. Wir im Handball haben uns da mal Jahre noch ein bisschen gewehrt und haben gesagt, wir leben von der Physis, die brauchen die Jungs, die können erst mit 24, 25. Hab ich immer schon gedacht, halte ich mich zurück, bin ich anderer Meinung, warum soll nicht das Ziel sein, den 17- und 18-Jährigen schon so entwickeln, dass er es auch physisch leisten kann, weil überall, wo du hinguckst, Fußball, kommen auf einmal 17-Jährige, 18-Jährige, wenn du da die Entwicklung guckst, das wird alles jünger,
leichter. Basketball auch ganz krass, in Europa zumindest, ja.
Wow, und das ist ja eine Entwicklung, die man beobachten muss und da darf man den Zug nicht an sich vorbeifahren lassen und sagen, du bist da immer noch, weil irgendwann ist es, wenn du dieses Prinzip, wo es ja immer noch was ja immer noch krank ist, aber es gibt es einfach. Höher, schneller, weiter. Wie weit willst du das treiben? Das wird ja auch jetzt immer weiter getrieben. Dann ist das auch irgendwo, dass so eine biologische Uhr eines Spielers vielleicht bloß noch schwer zurückdrehen kannst oder schwer manipulieren kannst. Es wird so Ausnahmen geben. Yogi Bitter aktuell, der immer noch in meinem Jahrgang, ich habe ihm geschrieben, wo die WM kam, habe ich geschrieben, ich bin neidisch. Ja, warum bist du noch dabei und ich nicht? Ja, das war natürlich ein Spaß.
Wärst du mal Torwart geworden, Benno, ganz einfach.
Er hat dann auch geschrieben, Alter, falsche Position. Ja, okay.
Wobei, denken wir an Alexander Pettersson von den Rhein-Neckar-Löwen.
Großen Respekt, Wahnsinn, Fabian von Olfen, auch jetzt bis er nach Verletzungen in Lemgo noch. Also es gibt schon ein paar Doder, die unheimlich lange das Niveau noch mit an die 40. Ich glaube, dass es die Ausnahme sein wird eventuell, wenn ich die Tendenzen richtig deute.
Ja. Und jetzt zum Saisonziel übersetze ich einfach mal, ihr nehmt euch wieder Platz 3 vor. So habe ich das jetzt mal.
Wir wissen schon, wie schwierig wird diese Platzierung zu bestätigen. Wir sind nicht naiv und sagen, das ist ja manchmal auch so, der sagt vielleicht der Magdeburger Handball-Fan, die sind jetzt 6., 5., 4., 3., 2., 1., das ist jetzt bloß, das geht jetzt dack. Kann ich leider nicht planen, so gar nichts planen möchte, kann ich nicht. Ich kann bloß dazu sagen, dass du auch mal 6. in der Handball-Bundesliga werden kannst und nicht unbedingt sagen musst, du hast eine schlechte Saison gespielt. Weil die Leistungsdichte halt wirklich in den letzten Jahren, es ist enger zusammengeruckt einfach, alle Teams, nicht bloß die Spitzenteams, alle Teams. Ich habe immer wieder gesagt, Leute, das war jetzt nicht bloß Politik machen, wenn du nicht wach bist, wenn du es nicht schaffst, deine Leistung zu erreichen, kannst du jedes Handball-Bundesliga-Spiel, egal ob zu Hause, egal ob auswärts, egal gegen wen auch verlieren, weil die Jungs das einfach drauf haben. Da ist nichts mehr, wo du hinfährst und sagst, jetzt geht es bloß darum, gewinnst du mit 2 oder 10 Toren. Gucken, wie du es gewinnst, das ist die einzige. Das gab es zu meiner Zeit als Spieler in Magdeburg schon noch, fand ich. Ne? Das gibt es jetzt einfach nicht mehr. Bist du nicht wach, schaffst du es nicht, deine Leistung abzurufen, wirst du bestraft. Und mit einer Bestrafung rede ich nicht davon, dass du dann verhauen wirst oder irgendwas, sondern dann fehlen dir Punkte zum Schluss, um dein Saisonziel zu erreichen. Und deswegen, das an einer Platzierung festzumachen, fällt mir schwer. Wir wollen uns entwickeln. Ja, und eine Entwicklung immer an einer Platzierung festzumachen, ist schwierig. Ja. Ich persönlich möchte bei meiner Mannschaft eine Entwicklung sehen, dass vielleicht Konkurrenten sagen, mit dem Kader ist in der Zukunft zu rechnen. Ja, die haben Perspektive in dem Kader, die haben ein System dahinter, die wollen das über Jahre jetzt durchbocken und haben eine Langzeitplanung, vielleicht dann auch mal mit irgendwas zu überraschen.
Ja. Mhm. Ja, ja. Das klingt gut. Hast ja auch, ich glaube, jetzt bin ich schon wieder, ne? Albin Lagergren zum Beispiel verloren, einen ganz wichtigen, ne? Also du musst ja schon auch ein paar neue Stellschrauben stellen im Vergleich zu dem Kader, der es noch im März war.
Ja, aber wir sind schon zu 80% gleich geblieben. Es gibt jetzt nicht die ganz großen Integrationsprobleme. Wir haben eine intakte Mannschaft, die das gut macht, die von meiner Einschätzung auch ziemlich homogen unterwegs ist. Aber das wird sich dann zeigen in Stresssituationen, wie wir damit umgehen. Ja? Und dann muss man gucken. Aber wir haben halt, wenn ich von Talent spreche, rede ich halt auch von jungen Spielern. Wir haben viele verdammt junge Spieler. Und jetzt geht man in Magdeburg davon aus, oder das ist ja auch bei anderen Mannschaften das Gleiche, in Kiel oder in Flensburg, zieht dieser Spieler dieses Trikot über. Flensburg, Kiel, Magdeburg ist er einer der besten Spieler und muss das auch sofort zeigen. Wenn ich aber einen Gisli Christiansen mit Jahrgang 99 habe, Omar Ingdir Magnussen in Jahrgang 97, Lukas Mertens Jahrgang 96 und. Dann habe ich auch eine Verantwortung den Spielern gegenüber, denen
Absolut.
auch schlechte Leistungen mal zuzugestehen. Das ist nicht immer einfach in einem Leistungssport, aber vielleicht müssen die auch mal ein Spiel verlieren. Also mit einem Fehler ihrerseits ein Spiel zu verlieren, um sich daraus zu entwickeln. Das ist vielleicht in Magdeburg, Kiel, Flensburg schwieriger als in anderen Vereinen. Das liegt dann in meiner Verantwortung, in meiner Aufgabe. Mein Job ja soll ja nicht leicht sein, dass trotzdem beide Seiten bestmöglich umsetzen, den Erfolg irgendwie zu gewährleisten, aber auch Spieler zu entwickeln. Und das ist schon schwierig. Das ist schon wirklich nicht einfach. Aber was ist einfach?
Die Meisterfrage für euch hast du schon abgehakt. Kannst du einen Favoriten benennen? Ist es der ewige THW oder siehst du wen
Ja,
anders
also
eventuell ganz oben?
wenn du mit dem THW nicht planst, das ist eine einfache Nummer. Ne? Da muss ich jetzt werde ich auch nicht die besten Quoten in der Börse drauf bekommen. Ja, wenn der THW Kiel in dem Kader fast zusammengeblieben ist und Sander Sargosen dazu bekommen hat,
Das ist nicht schlecht, ne?
ja, dann mache ich da nicht viel verkehrt. Ja? Ich sage trotzdem, dass die anderen nicht zu unterschätzen sind. Das ist einfach so. Ne? Ich finde, Füchse Berlin haben sich verstärkt, haben eine enorme Breite in ihrem Kader dazu gewonnen. Rhein-Neckar-Löwen wird wieder sich entwickeln, hat jetzt eine Saison ein bisschen was einstecken müssen.
Da
Ja.
ist mit Nilsson und Lagergren auch gut was passiert auf Halb, ne? Das könnte auch, wenn Andi
Ja,
Schmid gesund ist,
die
sehr spannend sein.
Mannschaften, die schlafen alle nicht auf dem Baum. Melsungen hat einen Kader, der auch immer für mehr in Frage kommt.
Ja.
Also da gibt es schon was. Flensburg hat eine Struktur dahinter, arbeiten schon lange zusammen. Das ist ein hartes Brot, was dort passiert. Deswegen sage ich ja, dass da sich auf eine Platzierung festzulegen oder auf einen Meister, das macht es aber interessant. Also das macht es ja für den normalen Handballfan hoffentlich interessanter, als ich habe es mal, glaube ich, als Formel 1 verglichen, dann zu sagen, ja, du weißt, wer Weltmeister wird. Oder du weißt ja, wie viel Mal fällt er jetzt auf, aber wenn das Auto funktioniert, passiert eigentlich nichts, wenn er keinen Platten hat oder so. Ne? Das ist beim Handball nicht so. Also ich würde jetzt nicht mein privat Erspartes auf irgendeinen Meister setzen. Das ist mir zu unsicher, wer das dann wird. Und das macht unsere Sportart aus, das macht es attraktiv. Und dann bin ich doch wieder auch Fan der Sportart und finde das angenehmer, als dass du schon vorher weißt, wie sie einlaufen werden, in welchen Platzierungen.
Ja, ich glaube, du hast die Großen alle genannt und dann gucken wir mal, ob es wieder so eine geile Story wie Hannover letztes Jahr gibt. Das weiß ich noch, hat uns bei Sky allen sehr viel Spaß gemacht, dass die da auf einmal unfassbar oben mitspielen. Es war zwar absehbar, dass das nicht bis ganz zum Ende mutmaßlich reicht, aber war trotzdem geil, so eine Geschichte mal eine Zeit lang zu haben. Ja, ich glaube, so über das Aktuelle haben wir jetzt wirklich lange und ausführlich gesprochen. Wir machen ein ganz kurzes Break und dann geht's weiter über die große Spieler- und Trainerkarriere des Bennett Wiegert. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, Benno, vielleicht fangen wir einfach ganz vorne an. Ich kann mir vorstellen, dass es in Magdeburg als Sohn von Ingolf Wiegert aufzuwachsen vielleicht nicht immer ganz einfach, aber zumindest mal speziell ist, oder?
Ja, kann sein. Nein, also ich meine, das ist ein offenes Geheimnis, dass ich da auch mit der Beziehung, die ich zu meinem Dad habe und mit dem Umfeld, wo ich einfach reingeboren bin. Ich habe immer gesagt, ich kann mich nicht gegen wehren, konnte mich nicht gegen wehren, Handballer beim SC Magdeburg zu werden. Ich bin da einfach Boah, das war in der Wiege klar. Ich glaube, meine Mama sagt, ich habe mit 1,5 Jahren das erste Handballspiel in der Hermann-Giesade besucht, bin eingeschlafen. Dann ging das, solange ich denken konnte, ging das so weiter. Die Spieler haben mich nicht wirklich interessiert. Für mich war wichtig Halbzeitpause, ich durfte aufs Parkett. Das Spiel ist vorbei, ich durfte aufs Parkett. Wir durften spielen als Kinder, wir durften.
Ach, kein Scheiß. Du wolltest einfach nur, du warst so
Ja,
ballgeil,
das
du wolltest
alles
selber
andere, also das Spiel an sich hat mich nicht interessiert. Ja, also ich habe keine Erinnerungen an Derbys gegen Rostock oder gegen Leipzig in der Gieselhalle, wo alle mir von erzählen und boy, und Europapokal und Gummersbach und keine Ahnung. Aber du warst doch dabei. Ja, keine Ahnung, tut mir leid. Ja, das kann ich mich nicht dran erinnern. Ja.
Aber das ging selbst. Ich kenne das von meinem kleinen Handballverein im Münchner Osten, dass das möglich war, da, wenn die erste Herren so Halbzeit hatte oder auch das Spiel fertig war, dass wir dann, wenn wir am Vormittag gespielt hatten, dann nochmal aufs Feld sind und ein bisschen geworfen haben. Aber das ging da selbst unter den, ja, nachdem da so Riesenspiele waren, konntest du da in der Halbzeit einfach auf dem Feld rumtouren.
Hundertprozentig. Das war kein
Krass.
Bundesliganiveau. Ist nicht vergleichbar, dass da 10 Ordner standen. Wir wurden alle über die Bande gehoben. Meine Mama hat mich kaum noch die letzten Minuten halten können, hat mich in der Hüfte so nach hinten gezogen, festgehalten und dann irgendwann Feuer frei. Dann war das Erste, was ich glaube ich gemacht habe, zu meinem Dad hingerannt. Das aber nicht, um irgendwie ihn zu liebkosen. Mir den Ball abgeholt aus dem Ballsack, weil den Ball hatte ich ja auch nicht bei. Da habe ich auch noch den Originalen genommen von denen und dann ging das weiter. Dann hatte ich da so meinen Kreis, der irgendwo dann natürlich auch mit im Spielerkindern agierte. Von Hartmut Krüger, die Söhne waren mit dabei. Also wir waren da quasi unter uns und haben dann unser eigenes Spiel gespielt bis spät abends, sind dann in die Kabine rein gerannt, wieder raus, haben da teilweise mit geduscht. Also das soziale Leben hat sich dort abgespielt. Das
Krass.
ist jetzt sind nicht mehr vorstellbar. Okay, jetzt ist es Bundesliga. Wenn ich jetzt 10 Kinder in meiner Kabine sehen würde, würde ich sagen, Leute, was machen wir denn jetzt hier gerade? Ja. Also das ist schon ein Unterschied, aber diese Zeit habe ich unheimlich genossen, auch den Luxus, dass mein Vater mir das nicht genommen hat, auch in seinen Trainingstätigkeiten dabei zu sein. Ja, ich weiß noch, welche Diskussionen es zu Hause gab. Darf ich mit ins Training? Es war eigentlich immer die Frage, darf ich mit ins Training? Schularbeiten gemacht? Ja, aber ich kann dich eigentlich nicht gebrauchen. Ich bin ruhig. Ja, und dann bin ich in der Gieselhalle um die Gänge, dann ums Training drumherum. Zum Schluss, wo er Frauentrainer war, habe ich teilweise mittrainiert mit den ersten Frauen. Kann mir das gar nicht erklären. Also, wie er das durchgesetzt hat oder habe mit denen mit Fußball gespielt schon. Also, ich
Was
bin.
du hast mit der ersten Dame mal, wie alt warst du denn da?
Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Das müsste man jetzt auch meinem Dad fragen. Aber ich kann mich da an Sachen erinnern, die mir auch unangenehm sind, weil er hat irgendwas erklärt, ich habe nicht aufgepasst und würde einen Pass spielen und die kriegt den Pass von mir voll in den Brustkorb. Das ist total präsent bei mir. Und dann, Bennett! Okay, Kopf runter. Und dann weiter. Ich wollte mal mitnehmen. Oft hat es ihm, glaube ich, auch nicht gepasst. Er hat gesagt, du kannst es jetzt nicht. Das hat ja jetzt eine Ernsthaftigkeit. Das geht nicht. Ja. Aber die waren auch offen. Die haben dann mit mir zusammen das mitgemacht. Und das sind halt so Generationsübergänge. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass Ole Prägler mit Melsungen sein erstes Pflichtspiel gemacht hat mit 18 Jahren im Europapokal jetzt, ne? Ist Ole Prägler jemand, wo die Eltern in Magdeburg groß geworden sind, Markus Prägler in der A-Jugend meines Dads gespielt hat, Tapsi oft in der ersten Mannschaft bei ihm. Wir waren da ineinander. Das ist, da gehen, also es waren einfach super Zeiten, die ich dort hatte als Kind. Ja, und jetzt könnte man sagen, es war nicht einfach. Ja, war es nicht einfach dann, wo ich die ersten Schritte so in den Leistungshandball gemacht habe. Aber es ist nicht einfach gewesen für mich, nach Eisenach zu fahren und da lehnt sich einer drüber und sagt, ey, du warst nie so gut wie dein Alter. Ja, das habe ich irgendwann selber begriffen, dass ich es
Stimmt
nicht
die
werde.
Geschichte.
Ja,
Krass.
das muss mir keiner mehr erzählen. Aber es hat mich auch getragen, weil ich schon am Anfang das Ziel hatte, ich werde besser als du. Du kannst mir irgendwann nichts mehr erzählen, weil ich werde erfolgreicher, ich werde besser als du. Ich habe wirklich die Einstellung gehabt, ich werde auch Olympiasieger, ich werde aber auch Weltmeister und ich werde auch Europameister. Und dann brauchst du mir nicht die Medaillen zeigen, dann zeige ich dir meine. Das habe ich aber auch irgendwann begriffen, dass das nicht so aufgeht, der Plan. Und konnte mich dann irgendwann auch damit anfreunden und habe versucht, aus den Möglichkeiten, die ich hatte, das Beste zu machen.
Ja, 1980, glaube ich, ne, ist dein
Moskau.
Papa Olympiasieger geworden.
Moskau, das Spiel habe ich öfters gesehen. Mhm. Ach so, ich war noch nicht geboren, aber es gab Videositzungen zu Hause, wo ich das mir nochmal angucken durfte.
Ja? Geil. Aber wo kam das bei dir her? War das sowas wie Trotz oder einfach dein innerer Ansporn? Oder warum wolltest du es dem Papa so zeigen?
Ich glaube, ich war da auch nicht einfach. Und war da vielleicht als Kind auch schon nicht einfach. Ich war jetzt kein Rüpel oder sonst irgendwas. Aber ich war schon oft so, da musste ich aufpassen. Das war bestimmt für meinen Dad schwieriger als für mich. Ich war grundsätzlich beim Gegenteil von dem, was er gesagt hat. Einfach, weil er es gesagt hat. Ne? Hatte grundsätzlich
also voll Rebell einfach.
Ja, nicht Rebell, nicht im normalen Leben, aber handballerisch. Wollte ich irgendwann meinen eigenen Weg gehen. Da ging es dann nicht, ob er Recht oder Unrecht hatte. Da ging es dann drum, nee, das ist meine Meinung. Ja? Mhm. Und was da unsere Familie teilweise ausstehen musste bei bestimmten Familienfeiern, das war für uns beide okay. Ja? Wir konnten damit gut leben und konnten uns danach trotzdem angucken und in den Arm nehmen. Aber ich glaube, was manch Tanten gedacht haben müssen, was die für ein Familienverhältnis haben oder wie meine Mama unter den Tisch treten musste oder auf den Tisch rennen, jetzt ist Ruhe, ich will über Handball nichts mehr hören. Ja, und das geht jetzt immer noch manchmal so. Ja. Er hat damit Zeug gefahren, er hat gemerkt, okay, der Junge geht seinen Weg und ich muss da kein Berater für ihn sein. Er hört auf meine Meinung nicht, weil viele ja immer davon ausgehen, dein größter Berater ist dein Vater. Ja, vielleicht wäre er es gerne, das kann schon sein. Vielleicht würde er gern mal, dass ich auf seinen Rat höre, weil er auch bestimmt nicht verkehrt ist. Ne? Aber das geht für mich nicht, das habe ich getrennt. Ich muss meine eigene Entscheidung treffen, ich muss meine eigenen Fehler machen dürfen. Und das ist stark von ihm, das kann man ihm gar nicht hoch genug anrechnen. Das hat er irgendwann begriffen. Ja, er hätte ja auch weitermachen können und dann wäre das Verhältnis vielleicht irgendwann noch schwieriger geworden, aber wir haben da einen guten Weg gefunden. Vor allen Dingen dann der Weg, wo ich Magdeburg verlassen habe. Der hat uns als Familie nochmal zusammengeschweißt. Ja? 2 Jahre Wilhelmshaven, 1 Jahr Gummersbach. Dann auch mal zu sagen, in Gummersbach vielleicht nicht so, das war schwierig, das ist genauso ein Traditionsverein wie Magdeburg, aber in Wilhelmshaven auf jeden Fall, wenn er mich besucht hat, Sie sind der Vater von Bennett Wiegert. Weil in Magdeburg war ich ja nur der Sohn von Ingolf Wiegert. Mehr war ich ja nicht. Ja?
Okay. Ja, okay. Das war schon so. Also du konntest gar nicht ohne den Schatten, den ewig großen.
Das ist definitiv so. Das hat sich jetzt vielleicht ein bisschen gewandelt, dass er auch mehr zum Zahnarzt geht und er gefragt wird, sind Sie verwandt mit Bennett oder ist Bennett Wiegert? Das ist mein Sohn. Ja. Da merke ich schon, dass er auch, glaube ich, stolz dabei ist, dass das mal gefragt wird. Aber das kannte ich eigentlich nicht, weil ich werde eher gefragt oder wurde gefragt, hast du was mit Ingolf Wiegert zu tun? Ja, das war schon präsent. Also die Generation in den 80er Jahren hier, diese Spielergeneration, die wir hier in Magdeburg hatten in der erfolgreichen Ära, die ist schon präsent. Das wird jetzt langsam etwas weniger. Das tut mir fast leid für Sie, weil das ja schon Erfolge waren. Auch
ist ja auch was Geiles, oder? Also ich liebe so Legenden. Ich kann mich da voll dran hochziehen. Ich mag so Legenden.
Ich glaube, sowas wird es halt auch nie wieder geben. Ne? Warum wird es sowas nicht wieder geben? Das heißt nicht, dass wir die Erfolge nicht mehr erreichen können oder dass eine Nachgeneration diese Erfolge nicht erreichen kann. Aber eine rein Magdeburger Mannschaft zu haben mit fast allen gebürtigen Magdeburgern, die miteinander aufgewachsen sind und dann eine Weltspitze dominiert haben. 1980 sind 5 Magdeburger Olympiasieger geworden. Ja. Ich war da nicht geboren, aber sehe ich Bilder vom Rathausplatz, da mit Blumen winken sie da, da ist der ganze Rathausplatz in Magdeburg voll und winkt 5 Magdeburger und so. Das ist schon, die haben da schon was erreicht, wo ich sage, ich glaube, das wird es in der Art und Weise, das ist einmalig und wird es auch nicht mehr geben, weil wir jetzt schon auch vom Profisport leben, auch von der Akquise, vom ausländischen Spielern, die das Niveau mitbestimmen, die dann auch das Prädikat stärkste Liga der Welt sichern. Das ist ja nicht bloß mit Magdeburger und dann in der heutigen Zeit mehr möglich.
Ja, kaum noch. Du bist ja, weiß ich es gar nicht, also Matze Musche natürlich, ne? Der
ja, wir haben schon einige. In der Bundesliga sind die schon groß verteilt. Das unterschätzt man manchmal, wie viele Magdeburger wir hier ausgebildet haben. Das muss man ja auch mal sagen. Ich wünsche mir natürlich, dass wir mehr für uns ausbilden, aber die Qualität muss auch da sein. Wir haben da viele Diskussionen auch im Aufsichtsrat drüber geführt, wie die Philosophie sein sollte. Und da habe ich immer gesagt, Leute, der Pass berechtigt nicht, das Alter berechtigt nicht, der Pass berechtigt nicht, die Geburtsurkunde berechtigt nicht, die Leistung, wir haben Leistungssport berechtigt. wichtig in der Bundesliga-Mannschaft. Ich habe keine Lust, wir tun dem Jungen, einen Quoten-Magdeburger, auch nicht den Gefallen. Er muss die Berechtigung haben, die Leistungsfähigkeit haben, Bundesliga zu spielen. Und wir sind weiter bemüht, die Jungs für uns zu entwickeln. Wir müssen uns damit aber anfreuen, dass es nicht mehr im Rhythmus von einem Jahr oder alle zwei Jahre passiert. Das ist eventuell auch erstmal alle fünf oder alle zehn Jahre. Aber natürlich brauchen wir die Identifikationsfiguren. Wir brauchen die Matze Musches. Dario Quenchel ist bei uns ausgebildet. Martin Ziemer ist bei uns ausgebildet. Da gibt es noch so viele Jungs, die in der Liga rumlaufen, die bei uns durch den Nachwuchs laufen. Also bei Leipzig sind ja...
Genau, aber der Einzige quasi, der also bei der jetzt gerade bei euch in der Ersten spielt, oder vergesse ich irgendwen? Oder ist gerade nur Matze Musche, oder? Oder ist noch ein Magdeburger Jung gerade?
Naja, also geboren ist nur Magdeburg, ja? Also ist nur Matze, ne? Ja. Das war ja Dario auch schon nicht mehr. Dario ist aber das Umkreis, okay, der ist, glaube ich, in Borg geboren, ja.
Ja, gut, das zählt ja, wenn das Großraum, genau, sage ich mal, ist.
Yves Grafenhorst ist in Staßfurt geboren, aber das ist Magdeburg, okay? Also da konnte man schon sagen, das waren... oder sind Identifikationsfiguren des Vereins. Da sind wir natürlich schon bemüht, das zu entwickeln, weil ich auch mitbekomme, dass diesen Leuten der ein oder andere Fehler vielleicht eher verziehen wird, als jemand, den wir irgendwo herholen, aus dem Ausland verpflichten und der das gleiche Alter hat. Das ist dann schon mal so, dass da das Herz des ein oder anderen Handballfans in Magdeburg mehr aufgeht, wenn sie sich damit noch mehr identifizieren können.
Dürfen. Ja. Jetzt sag nochmal, ich weiß gar nicht, ob du das war, aber wie war das denn damals, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass das eine quasi reine Magdeburger Mannschaft war, die dann auch noch der Kern der Nationalmannschaft war. War da irgendwie aus der DDR alle Handballmacht in Magdeburg zentriert, oder wie ist das erklären?
So eine ich versuche das mal mit denen, was mir mein Dad erzählt hat, wiederzugeben. Ja. Ne? Also ich kann da sein, dass ich da auch Fehler mache im System. Ne? Aber ich habe ja oft gefragt, warum bist du nicht gewechselt? Das ging nicht. In DDR wurde man zentriert. Also es gab schon Wechsel, die waren dann beruflich bedingt. Ich glaube, dass Kretsches Dad Peter damals durch die Polizei von Leipzig nochmal nach Berlin gegangen ist. Sowas gab es, aber es war selten. Also es gab eigentlich keine Wechsel. Also über die Leute, die ich spreche, Ernst Gerlach, Hartmut Krüger, Günther Dreibrot, das waren Magdeburger, ja, das sind Magdeburger gewesen, die auch gebürtig aus dem Umkreis kamen, das war vielleicht so Zerbst oder so, aber die DDR-Oberliga war ja relativ klein, ja, und da gab es halt dann schon Mächte, das waren damals Frankfurt-Oder, Empor Rostock, Leipzig und wir. Da gab es dann auch eine andere Mannschaft, noch Halle hat DDR-Oberliga gespielt, aber das waren so die. Aber die konnten nicht wechseln und daraus wurde eine Nationalmannschaft gebildet. Also wenn du jetzt eine Präsenz der Nationalmannschaft, einer DDR-Nationalmannschaft sagen würdest, die dann Olympiasieger geworden ist, die bestand zu größten Teilen aus Rostocker Leuten, Leipziger Leuten und Magdeburger Leuten. Das wurde peu à peu dann von Frankfurt oder von Dynamo Berlin eventuell aufgefüllt, aber das waren schon klare Ballungszentren, weil die das gemacht haben. Also Henning hat das ja in deinem Podcast, den ich gehört habe, auch gut beschrieben. Wir wurden damals gescoutet. Also das war ein System, das dahinter steckt. Ein Leistungssportsystem, Leistungssportgedanken an der DDR, der dir klare Empfehlungen gegeben hat. Also mein Vater konnte sich damals auch nicht aussuchen, weil er kam nicht aus einer Handballererfamilie, dass er Handball macht. Er wurde in der Schule dazu delegiert. Ja, über den gleichen Verein übrigens, in dem auch Henning angefangen hat, das war TuS Magdeburg-Neustadt und ist dann irgendwann vom TuS Magdeburg-Neustadt zum SC Magdeburg delegiert worden. Ja, und die haben Empfehlungen gegeben, dann gab es Protokolle, da war ein System dahinter. Ja, System, da kann man von halten, von was man will, aber von einer Erfolgsorientiertheit und war das schon... Ja, und wir haben da noch lange von, auch in Magdeburg, auch nach der Wende profitiert. Von diesem Leistungsgang, auch von diesem Sport, also KJS, Kinder- und Jugendsportschulen, dann im Sportgymnasium, Sportsekundarschule, Eliteschule des Sports umgewandelt. Da haben ja erst die alten Bundesländer später angefangen nachzuziehen. Wir hatten da am Anfang auch in der Nachwuchsausbildung schon ein Monopol. Es gab nicht viele Handballinternate. Jetzt ist es mehr geworden. Jetzt haben wir richtige Konkurrenzprodukte. Leipzig, Berlin, das ist im Umkreis von 150 bis 200 Kilometer. Selbst Eisenach hat eins und. Das wird immer mehr. Das ist modern geworden. Und am Anfang waren wir da relativ, hatten wir in Magdeburg dort ein Alleinstellungsmerkmal.
Ja, schon krass. Also irgendwo auf den Säulen steht ja der SCM wahrscheinlich heute noch so ein bisschen, ne? Was Identifikation und was das ganze Grundgerüst eines Vereins dann mal angeht. So ein bisschen ist das ja sicher aus dem, auch wenn sich viel geändert hat natürlich in 30 Jahren Wende, so, ne? Aber wahrscheinlich hat das ja seine Wurzeln immer noch aus dem, was damals aufgebaut wurde.
Also 100% aus den damaligen Folgen ist das entstanden und gerade auch nach der Wende, denn als einziger Club der neuen Bundesländer sich so stabil durchzuretten, das war sicherlich nicht einfach. Und das war nur mit einer Basis der Tradition, auch dieser Übergang von der Hermann-Giesler-Halle, altehrwürdige Hermann-Giesler-Halle, viele Mythen und viele, und dann in eine große Arena, das wurde ja auch nicht immer, wie wird das angenommen, das hätte auch Probleme mit sich bringen können. Und das ist natürlich durch eine Tradition entstanden. Deswegen mag ich das einfach, würde das auch viel mehr gern schulen. Wir haben so eine Busfahrt mal gehabt, da kam irgendwer wirklich auf die Idee, wer war denn das? Ich weiß nicht mehr. Der hat dann in die Busvideo nach einem Sieg ein Video reingeschoben, wo so alte Zeiten, da war mal so ein Video, wo man alte Spieler gesehen hat und so. Und da wurde richtig gejodelt. Also da haben die wirklich interessant diese Sachen angeguckt und gesagt, wer ist das? Ach ja, Liesegang kenne ich noch, der war da und ach, der war auch bei euch. Und das war super. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich müsstest du diese Traditionspflege viel mehr machen. Also auch mit der ersten Mannschaft in der Vorbereitung. Vielleicht mal jemand von der damaligen Zeit einladen, einen Vortrag halten lassen, um dass die Jungs auch sich, wir verlangen immer, dass die Zuschauer sich mit uns identifizieren, auch mit neuen Spielern, aber dass die neuen Spieler sich auch mit dem Verein identifizieren, dass so ein bisschen was hier gelebt wird, wie wir ticken, verinnerlichen. Also das war mal so angedacht. Ich glaube, diesen Gedanken sollte man nicht ganz beiseite schieben.
Kannst ja deinen Papa mal einladen oder fliegen dann die Fetzen zwischen euch?
Das vielleicht nicht. Aber jemand anders, vielleicht, nein, die Fetzen fliegen nicht. Also das ist ja, wenn er so weit von weg, also weit von entfernt, das wird uns manchmal nachgesagt eventuell. Aber das gab es auch, also gerade wo er mein Trainer war, das war für die anderen Sportler vielleicht unangenehmer als für mich. Aber das war schon, trotzdem möchte ich es nicht missen, ja, das muss man auch sagen. Ja, bei allen Komplikationen, die ich da vielleicht auch sehe und Befangenheit, die da geherrscht hat, war das natürlich so, ich hatte immer jemanden, der mir auch in schwierigen Zeiten trotzdem mal einen Rat geben konnte. Ich bekomme das ja, war ja auch lange Jugendkoordinator beim SC Magdeburg mit, ja. Wenn man dann Jugendliche hat, die in einer charakterlichen Entwicklung keine Hilfe haben, was den Leistungssport betrifft, weil die Eltern diesen Erfahrungswert einfach nicht hatten, dann würde ich mir das manchmal schon wünschen, ja. Dass sie da auch eine Chance hätten, sich wirklich Rat zu holen von jemand, der weiß, wovon er von spricht und der aus der Familie kommt.
Ja, das ist ja der Punkt, ne? Du weißt, also wenn du es selber nicht erlebt hast, kannst du ja schwierig einen Rat geben. So, ne? Da gibt es ja keine Blaupause für. Das ist eh schon schwer genug, das auf einen anderen Menschen zu adaptieren. Aber wenn du es wenigstens mal selber erlebt hast.
Irgendwie Fluch und Segen zugleich kann man das irgendwie bezeichnen. Ich habe sehr, sehr viel positive Erfahrungen damit gemacht, aber es gab auch Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt jedem gewünscht hätte.
Das kannst du vielleicht gleich noch erzählen, wenn wir so deine Jugendzeit ein bisschen durchgehen. Mich würde noch interessieren, weil das eben schon angeschnitten hat, diese Besonderheit. Du hast es illustriert, was damals der SCM war. Wie ist es denn heute? Du hast vorhin schon mal ein bisschen erzählt, dass das alles sehr emotional ist, dass das auch für die Fußballer gilt, dass es Leute kommt, die nur wegen der Emotionalität in die Halle kommen und gar nicht unbedingt, weil sie beim Handball sich so groß auskennen. Was bedeutet der SCM für diese Stadt?
Ich habe immer gesagt, wir sind eine Handballstadt. Ja, Fußball und Handball können in Koexistenz super miteinander umgehen, weil es ein anderes Publikum beim Handball gibt, was einfach sich über Jahre entwickelt hat als beim Fußball. Es sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja. Wir haben auch ein anderes Produkt. Okay, die Handballer sind ein Produkt zum Anfassen. Sehr fannah, bei uns kommt man ran. Wir versperren uns da nicht, wir lassen eigentlich die Türen, wenn nicht eine Pandemie ist, offen und lassen gut an uns rankommen. Und das ist schon, denn das wird gelebt. Also die Emotionalität wird gelebt. Ich mag das einfach. Ich mag das, wenn man sich so mit einer Mannschaft, mit einem Verein identifizieren kann. Ich mag dieses Fantum einfach. Ich finde dieses Eventpublikum einfach mal Klatschpappe und ich komme mal in eine Halle, weiß eigentlich gar nicht, wen ich so richtig anfeuern soll, weil ich beide Mannschaften ganz sympathisch finde. Das ist nicht so meins. Nee, weiß ich nicht. Ich finde das auch cool, dass das Leute können, aber ich kann ja bloß von mir sprechen, meins ist es nicht. Ja. Ich möchte, dass da schon Farbe bekannt wird, entweder rot oder grün. weiß, wie es meine, aber Ja, das liebe ich und das versuche ich den Jungs auch mitzugeben, welchen Luxus wir doch hier haben. Ja, weil das bei anderen Vereinen vielleicht schwieriger, sich zu erarbeiten, es zu entwickeln ist. Und das ist schon ein Privileg, dass hier bei aller Arbeit und bei allen Sachen, die vielleicht auch manchmal negativ sind, die hier entsteht. Also ich weiß, wie privilegiert ich bin für diesen Verein arbeiten zu dürfen und auch den größten Teil meines Lebens in diesem Verein verbracht zu haben. Mhm.
Bei dir ist das vielleicht auch ein bisschen so, weil wir jetzt so über die Bedeutung von einem Club und wie der so lebt und schwingt. Bei Kretschel kann man das ja ganz schön im Halleluja-Buch nachlesen, dass er im Endeffekt sagt, eigentlich haben ihn nur Magdeburg und Gummersbach interessiert. Das eine war der Ostverein, das andere der Westverein. So, da wollte er hin, damit konnte er leben. Und so ein bisschen klingt das ja bei dir auch durch, ne? Dass es im Endeffekt nur irgendwie nur da geht, wo die ganz großen Emotionen leben. Das, was du eben auch gesagt hast, wie die Fans dann es weiter transportieren.
Ja, da gibt es bei Kretschel Unterschiede, da kann ich mich nicht vergleichen. Ne? Kretschel ist halt in Leipzig geboren, in Leipzig aufgewachsen, dann nach Berlin gewesen. Der hat diese Wechselei schon mitgemacht, das habe ich ja nicht. Ja.
Ja.
Wie gesagt, ich konnte mir das nicht aussuchen, ja, und hatte dann auch nicht den Luxus zu entscheiden, wo ich hingehe. Wie ich in Gummersbach gelandet bin, das war eine Riesengeschichte eigentlich. Aber deswegen,
ja, also
nochmal,
mein
Gefühl ist einfach, dass ich in diesen Verein reingeboren wurde. Ja? Mhm. Und ich glaube aber, dass das nicht bloß mir so geht. Ne? Es gibt ganz viele Leute, die ich kenne, die Dauerkarten haben, zu den Spielen kommen, die von ihren Daddys, damals von ihren Eltern mitgenommen wurde und wo das übertragen wird, die jetzt mit ihren Kindern kommen. Ja, das geht nicht um Dauerkarten vererben oder so. Ja, das ist generationsübergreifend gewachsen. Ja, das ist jetzt nicht so ein Bild, was ich so schön finde, um euch das jetzt so eine Metapher umzuwandeln, um zu verbildlichen oder so. Das ist in Magdeburg so.
Ja. Ja.
Und das kann man.
Gibt's ja wirklich, ich kenne es beim Fußball auch aus Liverpool zum Beispiel. Die haben damit, als sie jetzt mal wieder Meister geworden sind, sehr damit gespielt, dass so eine ganze Generation seine Kinder ins Stadion gebracht hat und ewig nicht erlebt hat, wie die mal Meister werden. Und so ein bisschen ist das bei euch ja dann sicher auch.
Ja, wenn du Magdeburger fragst, die wollen Meister werden. Ja, das wollen wir alle. Dafür stehe ich jeden Morgen auf. Das wollen aber 10 andere wahrscheinlich auch noch. Ja, damit könnte man auch spielen, aber. Zurzeit ist es für uns, ja, den Merch uns zu vergleichen mit dem FC Liverpool, das ist schon huch.
Ja, das war ich. Ja, ich meinte wirklich nur diese Analogie, ja. die Eltern bringen ihre Kinder ins Stadion und dann bringen die Kinder die Kindeskinder ins Stadion.
Ich möchte das gern so sehen, okay? Ich möchte das gern so sehen und möchte das jetzt festhalten und sagen, ja, das wünsche ich mir bitte noch über mehrere generationsübergreifend so, auch nach meiner Zeit.
Ja.
Ich möchte meine Enkelkinder auch in die Arena bringen, unbedingt.
Ja, ich glaube, du hast das so tief im Blut, da habe ich ein gutes Gefühl, dass das so werden kann. Bist ja 82er Jahrgang, das heißt, bevor wir so ein bisschen auf deine Spielerkarriere dann auch kommen, 8 Jahre DDR hast du ja quasi noch so erlebt in etwa. Was ist da noch so hängen geblieben? Also kriegt man das wirklich überhaupt richtig geordnet als Kind oder warst du da eigentlich noch zu jung für, um das so einordnen zu können?
Also mit mir über Wendethemen zu sprechen, ja, über Ost und West, in der Generation bin ich nicht mehr. Ich kann dazu nichts sagen. Ja. Ich habe eine Kindheit in der DDR verlebt. Ich hatte alles. Okay. Sicherlich war mein Vater durch den Leistungssport auch privilegiert und wir durften Urlaub und wir hatten relativ schnell einen Trabant, nicht lange Wartezeiten für bestimmte Sachen. Das habe ich aber trotzdem nicht wahrgenommen. Ich habe das wahrgenommen, ja, dass ich im Sandkasten buddeln konnte, habe eine Leergutflasche gefunden, die Leergutflasche habe ich abgegeben und für die 5 Cent habe ich mir eine Club-Cola oder ein Brötchen geholt. Ja. Das sind Sachen, die ich mitnehme. Ja. Aber über eine Wendezeit und auch die Nachteile, die in der DDR herrschten, zu sprechen, die musste ich mir auch erzählen lassen. Das war wie Geschichtsunterricht bei meinen Eltern. Ne. Und die interessieren mich weiterhin sehr, weil ich sie jetzt nicht so mitgenommen habe, wie eine Generation vielleicht um Stefan Kretschner, der 73 geboren ist, der das schon viel, viel mehr wahrgenommen hat, auch das Sportsystem in der DDR dann. Das ist von mir alles immer noch, deswegen werde ich da vielleicht in der Erzählung auch Fehler machen, hören sagen, weil ich es aktiv nicht miterlebt habe. Habe auch die Wendezeit nicht so, ich saß zu Hause vorm Fernsehen und habe David Hasselhoff gesehen und habe gesagt, geile Weste. Ja, guck mal, die Weste leuchtet oder die Lederjacke leuchtet. Das ist doch geil. Looking for Freedom. An die Sachen kann ich mich erinnern, aber was da wirklich passiert ist, das wäre anmaßend. Deswegen gab es diesen, diesen Konflikt, der mich auch massiv ärgert, Ost und West in meiner Welt nicht. Ja, also das, ich habe damit nichts mehr zu tun gehabt. Also,
geht mir auch so, genau. Ich kann das mir nur erzählen lassen, aber ich kann es überhaupt nicht nachfühlen. Also ich bin ja 90er-Jahrgang, da war das eben alles vorbei. Und man hört natürlich Dinge, aber man hat es nie selber mal gesehen und erlebt. Und wie das
aber
so
ich bin ja in der DDR geboren und kann trotzdem nicht darüber meine Meinung sagen, weil ich das jetzt nicht so wahrgenommen habe oder das System richtig kennengelernt habe, so wie ich es vielleicht im älteren Alter wahrgenommen hätte.
Hast ja schon ein bisschen erzählt, deine Jugend beim SCM durchlaufen. Wie war das? Der Name stand ja sicher überall gleich immer mal präsent. War das relativ gut abzusehen, dass das bei dir Richtung Profi gehen könnte? Oder hattest du auch harte Zeiten in deiner Jugend? Oder wie verlief das so, deine Zeit als Jugendhandballer?
Ja, im Nachhinein muss ich, wenn ich es bewerten möchte, sage ich, das ging alles viel, viel zu schnell. Ja, ich war vielleicht zu schnell, zu talentiert. Ja, und das hat mir im Nachhinein nicht unbedingt geholfen, dann im Profi so endgradig durchzustarten. Ja, das hat mich dann irgendwann auch sicherlich blockiert, dass ich heutzutage Frühentwickler nennen würde oder nicht. Das kann der andere bewerten. Ich weiß aber aus jetzt auch, wenn ich Jugend- oder Junioren-Nationalmannschaften des DRB durchlaufen habe, war ich da relativ früh gehypt als Talent und das und habe dann halt Leute um mich drumherum erlebt, die mich einfach überholt haben. Ja, die dann einfach eine andere Entwicklung genommen haben. Mein Jahrgang ist Holger Glandorf, Mimi Kraus, auch wenn 83, du hast ja immer so einen zweigeteilten Jahrgang, 82, 83 war dann der aktuelle Jahrgang einer Jugend- oder Junioren-Nationalmannschaft. Dominik Klein, die waren alle um mich drum rum und waren nach meiner Einschätzung in einem bestimmten Alter noch nicht so weit wie ich. Vielleicht auch, weil sie nicht die Trainingsmöglichkeiten, die ich hatten. Ja, dass ich relativ früh andere Trainingsmöglichkeiten hatte wie sie. Und sie haben mich dann irgendwann, auch wenn ich das für die Weltmeisterschaft 2007 beobachte, überholt. Und ich hatte nicht die Chance und habe dann irgendwann gewusst, dass ich aus den Qualitäten, die ich habe, nicht das erreichen kann, was ich vielleicht eigentlich im Kopf möchte. Und habe dann einen unbändigen Ehrgeiz daraus entwickelt. Ja, habe dann zum Schluss die Qualität der Bundesliga eigentlich mehr über Arbeit erhalten als ja, über Talent oder wie man das mal bezeichnen muss. Wenn ich mit Thomas Svensson darüber spreche, sagt er manchmal, mach dich nicht so klein, mach dich nicht so klein. Ich möchte es aber so bewerten einfach, ich möchte damit ehrlich umgehen und bin da auch so, dass ich sage, ja, da fehlt mir irgendwo was. Ja, das ist so Thema Nationalmannschaft, Großturnier gespielt zu haben. EM, WM, Olympia, irgendwas mal, ein Großturnier, habe ich nur Jugend- und Juniorennationalmannschaft gemacht und nicht im Senioren- oder im Profibereich gemacht. Das rennt mir so ein bisschen nach, wenn ich frage, was hast du verpasst? Ja, bin ich auf viele Sachen, kann ich gut mit umgehen und ein paar Sachen hätte ich halt doch gerne erreicht, aber hatte dann halt irgendwo Grenzen, die ich dann lernen musste auch zu akzeptieren und die dann irgendwie zu beackern über Arbeit.
Ja, spannend, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, sind fünf Länderspiele, glaube ich, nur geworden? Oder so, wenn die Zahl
nur,
stimmt, die habe ich
nur,
ich
danke, Schmieso.
Nein, sorry, das meinte ich. Ja, das war jetzt sehr clever von mir.
Interviewführung. Ich glaube, du wirst auch welche finden, die sagen, ich hätte gerne eins.
Ist ja mal ganz, ganz wichtig, ne? Aber gerade weil du das vorhin erzählt hast, dass du deinem Vater nachgeheifert hast und so, dann müsste man ja denken, da stehen doch eher irgendwann die 100 auf dem Papier, so ungefähr. Ja, in dem Sinne meinte ich jetzt die nur in Anführungszeichen.
Das war auch der Plan. Also der Plan war ja, weil die allpräsente Zahl bei meinem Dad war die immer die 225, die kann ich jetzt aus dem Stegreif sagen, 225 Länderspiele. Ja. Und die waren zu kicken. Ja.
Das hast du dir, boah, das ist natürlich auch, kann man ja fast nur reißen, die Höhe, wenn man sich die auflegt.
Ja, ey. Aber wenn du 14 oder 15 bist und ein großes Selbstbewusstsein hast, dann glaubst du daran noch.
Ja. Finde ich gut.
Irgendwann wusstest du, dass es schwierig wird, mehr als schwierig. Aber ich bin auf diese fünf nicht unstolz. Also ich habe fünf Länderspiele gemacht und auch in der damaligen Konstellation war es keine einfache Konstellation, dass du in diesen fünf Länderspielen beide links außen aus einem Verein kommen hast. Ja, das glaube ich, das gibt es ja gar nicht. Ich habe den
also du und Kretsche, ne? Das war ja Anfang der 2000er so.
Genau, und wir waren in einem Verein. Das ist, glaube ich, nicht einfach für einen Bundestrainer, solche Entscheidungen zu treffen, weil einer spielt und einer spielt nicht. Also das war, ich wusste, dass das irgendwann schwierig wird. Das war mir bewusst und es war aber auch okay. Also ich bin stolz auf die 5. Ich bin stolz zu sagen, ich habe für mein Land gespielt. Aber natürlich hätte ich gerne mehr und vor allen Dingen auch ein großes Ereignis gespielt.
Ja, genau, das ist wahrscheinlich das. Das heißt, bei dir waren es alles, ich weiß gar nicht, waren es dann, waren es Qualifikationsspiele und Testländerspiele?
Ganz ehrlich, ich glaube nicht mal, dass es Qualifikationsspiele waren. Ich kann es dir jetzt nicht sagen. Ich glaube, das waren so normale Freundschaftsspiele. Du hast ja einen Zyklus gehabt, einen internationalen Kalender. Ich glaube, Debüt war in Dormhagen gegen die Schweiz. Und dann Dessau nochmal gegen die Schweiz, glaube ich. Und jetzt kommt's, das muss ich auch dazu sagen, B-Länderspiele haben als Länderspiele gezählt. Ich glaube, ich habe ein B-Länderspiel gemacht mit der B-Auswahl. Das war die damalige Juniorenauswahl, die gegen eine A-Nationalmannschaft gespielt hat, die dann auch bei den 5, ich bin mir nicht ganz sicher in die Struktur, aber ich glaube, da zählt eins mit. Ich habe dann noch ein 1 in Hannover gegen Schweden gemacht, das war eigentlich so das Größte, auch vor voller Halle. Aber so, das ist auch jetzt schon wieder so lange her, dass ich das überhaupt sage. Eigentlich kommt es mir vor wie gestern und dann ist es doch schon wieder das fast 20 sind Jahre
fast
dazwischen.
Fast 20 Jahre, ne? Ja. Genau. Wobei ich hab's, was du vorhin meintest, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, du warst schon sehr jung, sehr weit, hast das dann aber nicht in den Profibereich so 100% wie andere übertragen können. Und irgendwann war dann aber auch so ein bisschen die Entwicklung abgeschlossen, dass du nicht mehr rangekommen bist, außer mit ganz extremer Arbeit und extremem Ehrgeiz. So habe ich deinen Karriereweg so ungefähr richtig verstanden.
So würde ich es reflektieren. Sicherlich auch aus 2 Verletzungen heraus, aber die nicht unbedingt jetzt heutzutage als groß einzustufen sind, aber die mir auch zu schaffen gemacht haben. Dann aber, war ziemlich früh. Ja, also ziemlich früh auch in der ersten Mannschaft, ziemlich früh Champions-League-Sieger, deutscher Meister geworden. Ja. Das auch im Kopf für einen jungen Charakter verarbeiten, weil da denkst du immer noch, die Welt, ja, die kennt keine Grenzen für dich irgendwie. Ne? Das geht jetzt automatisch, die Treppe geht nur nach oben und das Oben kennt kein Ende. Aber das geht. Da ist irgendwann jede Treppe dann auch endlich. Ja.
Aber stimmt, das heißt, du warst mit 19 Champions-League-Sieger, mit 20 deutscher Meister.
Andersrum. Ich war, glaube ich,
mit 19 deutscher Meister. War es andersrum, 2001.
Mit 18 deutscher Meister, mit 19 Champions-League-Sieger.
Ja, Wahnsinn.
In dem Dreh, ja.
Wie war die Zeit mit dem legendären heutigen Bundestrainer Alfred Gislason auf der Bank mit Stefan Kretschmer als Gespann? So muss ja krass gewesen sein, in dem Alter das alles zu erleben.
Ja, da werden ja auch Mythen erzählt. Ne? Also, es war normal. Für mich war es normal.
Wirklich?
Ja, ich rede gerne über die Zeit, aber da ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow, ja, aber auch klar, das wird es nicht mehr geben. Ne? Auch das war eine andere Zeit, ja, weil es nicht diesen Einfluss an Spielen gab. Wir konnten bestimmte Sachen anders nehmen, weil es halt alle 3 Wochen mal ein Spiel gab, wo wir wirklich gefordert wurden. Es gab halt auch Spiele, wo wir gesagt haben, okay, heute gehen wir in die GTEC Arena, damals Bördelandhalle und ja, mal gucken, wie hoch wir gewinnen. Ja, mal gucken, wie wir drauf sind. Ne? Und dann mussten wir ein paar Spiele funktionieren und dann konnte man halt auch zwischen den bestimmten Spielen auch ein bisschen das Profileben anders definieren.
Genießen auf gut Deutsch. Erzähl mal, was hast du so getrieben mit Kretsche?
Was hat er getrieben mit mir? Nein, keine Ahnung. Alles gut. Wir haben uns halt relativ frühzeitig gefunden gehabt. Ne? Also er hat so gesagt, ja, ich zeig dir mal, wie ich das Leben so nehme. Kommst du damit klar? Kennst dich in Magdeburg aus? Das war eine Symbiose, also gesucht und gefunden, ja. Für Alfred bestimmt nicht einfach. Für uns beide damals der richtige Lebensstil, ja. Nicht mehr vorzustellen. Und irgendwann gab es doch den Wandel, da konnte Kretsch damit besser umgehen als ich. Ja. Also Kretsch hat damit immer besser performt irgendwann. Am Anfang ist mir das noch gut gelungen. jetzt, das ist nicht mehr, nicht so vergleichbar. Es gibt keinen Spieler in der Handball-Bundesliga, der das machen könnte, was wir damals gemacht haben. Und das war okay, davon hat die Mannschaft auch gelebt, okay? Also das war auch, ja. Wir hatten ja da, jetzt heißt es bloß, ja, da gab es nur Kretschmer und Wiegert. Das ist ja Quatsch, Leute, ne? Also wir waren nicht nur in einer Zwei-Mann-Kombo unterwegs. Also da
sind waren schon andere auch mal mitgegangen, ja.
Da waren andere dabei und wir wussten auch wie und wann und wir kannten auch damals schon unsere Grenzen. Das war also, aber für uns war schon klar, dass der Mannschaftsgeist eine enorm große Rolle spielt. Ja, wir haben so, ja, ich weiß, wie wir auf einmal anfingen, den Duschraum in der Getik Arena zu schmücken. Ja. Wir haben den Duschraum umgestaltet. Wir wollten da so eine Chill-Out-Area bauen, dass halt nicht jeder nach dem Training gleich abhaut, sondern dass man in der Dusche sich trifft, zusammensitzt, erzählt, nur dass man nach dem Training eine direkte Räumlichkeit hat, wo jeder dran vorbei muss. War schon ein bisschen pervers, weil wir ja genau in die Dusche reingucken konnten. Also alle mussten an uns vorbei. Teilweise war das, wenn einer zu heiß geduscht hat, dann haben wir da so uns irgendwie den Dampf wegwischen müssen. Aber das haben wir selber gemacht, ne? Mit dem scheiß Gummibaum, ein paar Plakate und ein paar Sitzmöglichkeiten. Ich glaube, die Sitzmöglichkeiten stehen immer noch da. Ja, die stehen jetzt noch da. Ja. Geil. Die haben wir damals aus irgendeinem VIP-Raum geklaut und dahin hingelt. Und dann war das auch nach Spielen, wenn die Gegner zu uns rüberkommen, haben wir uns da getroffen. Ja, haben noch mit den einen oder anderen, die wir aus der Nationalmannschaft kannten oder so, dort gesprochen, bis der Mannschaftsbetreuer von denen reinkam. Wir wollen los, wir wollen abfahren. Da wurde er noch nicht mal geduscht. Da saß der noch mit freiem Oberkörper. Bei uns, von diesem Raum gibt es übrigens Bilder, auch von der Meisterfeier, also der Champions League-Feier, da gibt es Bilder von diesem Raum, wo da sitzen. Und so hat sich das entwickelt, so ging das los. Dass uns das Kretsche, das muss man auch sagen, dass eben dieser Team-Spirit-Gedanke und immer wichtig war, diese Gemeinschaft, aber natürlich auch er, da trete ich ihm jetzt auch nicht so nah, auch ambitioniert war zu sagen, ey komm, lass uns mal losgehen. Ja,
ja, ja. Ja, ja.
Lass uns mal noch was machen. Ja?
Die Legende besagt, er war ja sogar besser, wenn er verkatert war, als wenn er nüchtern war.
Das soll er bewerten. Ja? Das soll er bewerten. das muss ich nicht bewerten. Ich fand, er hat deine Leistung hat es nicht geschafft. Damit habe ich eigentlich alles gesagt.
Ja. Ich habe ihn mal natürlich angefunkt und er hat sehr schnell reagiert und sich auch hinreißen lassen, ein paar Worte und uns, glaube ich, auch was mit auf den Weg zu geben, was du dann nochmal erklären musst. Ich hoffe, du kannst ihn jetzt einigermaßen gut verstehen.
Benno, mein Freund und ehemaliger Zimmerkamerad, Hut ab und Respekt vor dem, was du bisher in deiner Trainerkarriere geleistet hast. Ich habe das nicht für möglich gehalten, aufgrund unserer gemeinsamen Vergangenheit, auch in einem Zimmer des Öfteren, habe ich dir diese Seriosität und diese Akribie, wie du sie praktizierst, nicht zugetraut. Du machst es großartig, du hast der Mannschaft eine Handschrift gegeben, die sehr attraktiv ist. Es macht echt Spaß, dem SC Magdeburg in den letzten Jahren zuzuschauen. Du machst das mit viel Leidenschaft, keiner lebt SC Magdeburg so sehr, wie du es tust, und erhalte dir das. Sagen wir mal so, am Spielfeldrand wäre die ein oder andere Emotion weniger auch nicht schlecht, aber das kommt mit den Jahren, mit der Erfahrung, mit der Reife. Du wirst etwas gelassener werden, aber trotzdem, erhalte dir immer das Feuer in dir, da mache ich mir auch gar keine Sorgen. Für das Feuer haben wir ja beide schon früher gesorgt, und das wäre eigentlich so meine Frage an dich, Benno, was die Zuhörer, glaube ich, brennend interessiert. Was hat es denn mit dem Zitat auf sich, welches du des Öfteren in deinem Leben hören musstest? Benno, erstmal ein Weichen? Fragezeichen. Was eigentlich kein Fragezeichen war, Benno. Klär es auf, die Welt wartet darauf. Also, wir telefonieren so wie sonst auch immer. Ansonsten viel Spaß bei Schmiso. Da bist du eigentlich ganz gut aufgehoben. Bis bald, dein Kretsche. Ciao.
Ach, so, das war doch, da war eine Menge drin. Vielen, vielen Dank, Kretsche, dass du mir das geschickt hast. Und jetzt musst du als allererstes mal dieses Zitat erklären. Was genau hat es damit auf sich?
Ich habe den letzten Teil habe ich gar nicht verstanden, akustisch. Da war irgendwas in der Verbindung.
Was?
Ja, alles gut, alles gut.
Du willst mich veräppeln, gut. Ich sag,
Ich bin erstmal, ich hatte mich ja schon ein bisschen rot gemacht und ein bisschen stolz gemacht, wenn er das formuliert, mit einer auch einer langen Magdeburger Vergangenheit, einer erfolgreichen Vergangenheit, der die mit geprägt hat, zu sagen, ja, du lebst in SC Magdeburg, du stehst dafür ein, das geht ja mir nicht so vorbei oder schmutzt das ab. Da habe ich, jetzt gucke, habe ich Gänsehaut und sage, cool, dass das jemand, der jetzt schon länger für die Konkurrenz tätig ist, das so sieht. Das, natürlich macht mich das stolz. Das ist die Streichelei, von der ich gesprochen habe, die man natürlich tausendmal lieber hat, als irgendwelche Kritik an einem. Also, ja. Dass das dann jemand mit der Fachlichkeit und auch mit dem sicherlich Konkurrenzgedanken jetzt über die nächsten Jahre so sieht, danke dafür, vielen Dank. Ja, das ist nicht, dass mich das nicht bewegt oder begeistert. Zum Letzten, das ist eine ganz unspektakuläre Sache eigentlich, ein Weichen. Ja, ich weiß auch nicht. Wir hatten ja damals auch noch nicht nur die angenehmsten Reisen gehabt zu irgendwelchen Spielen. Wir waren oft in Skopje, oft in Ungarn, in Westbrem war so. Wir haben immer irgendwie die gleichen Sachen gezogen, glaube ich, in der Champions League. Und hatten da auch Hotels zur Winterzeit unbeheizt und mit dünnen Decken und irgendwas.
Sehr schön.
Ja, und dann kam irgendwie auf die Idee, ja, wir können es uns ja wärmer machen. Ja? Ja, okay, Heizlüfter, Ventilator. Nee, von innen wärmer machen. Ja. Und dann kam halt die Pulle Schnaps, die Pulle Whisky. Es war meist Whisky und dann gingen die kurzen rum und dann haben wir das runtergezogen, das Zeug war grottenschlecht. Es war so, so schlimm. Ich hab Gesichtsentgleisungen bekommen. Es war einfach nur vom Genuss weit weg. Ja? Und dann wurde halt gefragt, wie war er denn? Und dann hatte ich irgendwie gesagt, oh, super. Ja, war ein Weicher. Hatte Weich im Abgang. War super. Und ab da an war das rum, dass einer von einer gewissen Dreiergruppe im Dirty Free einen Weichen besorgen musste und dann wurde zu bestimmten Anlässen ein Weicher getrunken und der Weicher, umso schlechter der war, umso weicher war. Ja, und du hättest unsere Gesichter nicht sehen müssen. Das ist, ich trinke jetzt seit fast, das glaubt man mir auch nicht, seit jetzt neun Jahre kein Alkohol. Ja, und das nicht, weil irgendwas passiert ist, weil ich einen Führerschein verloren habe oder sonst irgendwas, sondern weil ich damals in der Schwangerschaft bei unserem ersten Kind meiner Frau angefangen habe. Die hat irgendwann wieder angefangen, Wein zu trinken. Ich habe gesagt, nee, komm, brauche ich nicht mehr.
Wirklich gar nichts?
Gar nichts, Tropfen? Gar nichts. Krass, ich sag dir, okay. ich hab ein Bier getrunken in der Zeit und das war zum DHB-Pokalsieg, weil es Nemanja Seinovic, dem war wichtiger, mit mir ein Bier zu trinken, als vielleicht den Pokal zu holen. Das war für den ganz wichtig. Der hat mir ein halbes Jahr in Ordnung, wenn wir was gewinnen, trinkst du mit mir ein Bier? Benno, wenn du was gewinnst, trinkst du mit mir ein Bier?
Sehr geil.
Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja. Und dann kam ich aus der Nummer auch, also ich konnte gar nicht, ich saß im Bus nach einer geführten Feierarie, noch in Hamburg, noch vor der Arena, da saß der schon neben mir und neben mir stand schon ein Bier und hat schon gesagt, komm. Mhm. Ja. Mhm. Und da habe ich zwischendurch mal ein Bier getrunken, aber sonst nicht. Und ich habe jetzt aber auch keine, wenn ich jetzt mal wieder Schmack habe und zu sagen, es gibt den Anlass und wir trinken mal ein Bier oder wir trinken mal was Schönes miteinander, ja, dann ist das so. Ich habe da keinen Graul vor. Das ist jetzt ein so ein Ding, dass ich jetzt sage, ich habe nicht das Gefühl, dass ich es gerade machen muss und habe genug andere Laster mit Cola Zero und Nasche gerne und was nicht alles. Ja, da muss das jetzt nicht auch noch mit rein.
Dann hast du ja auch in deiner Karriere,
dass du das jetzt kommt, ja.
schon gut vorgesorgt. Also du hast quasi schon für ein Leben genug getrunken in deiner
Spielerkarriere. Nein, würde ich so nicht sagen. Also wir wussten schon, worum es geht und wir kannten auch damals schon den Leistungssportgedanken. Aber wenn wir Veranstaltungen hatten, ja, dann war die Tendenz, dass es auch mal ausufert, schon größer, als es flach bleibt.
Ja. Was würdest du denn heute sagen, wenn du hören würdest, sagen wir mal, Musche und Mertens waren so unterwegs wie früher Kretschmer und Wiegert?
So, dann kann ich sagen, dass muss ich nicht drüber nachdenken, weil sie es nicht machen würden, weil sie weiter sind als wir. Ja?
Ja.
Weil sie wissen, worum es geht, weil sie dann mit einem anderen System groß geworden sind, dass sie wissen, dass sie die Prozentpunkte, die sie dort verlieren würden, würden sie kosten, um die Leistungsspitze zu erhalten. Ja, es würde nicht mehr gehen. Ja. Wir konnten damals das irgendwie wettmachen mit anderen Sachen, aber jetzt ist das nicht mehr so. Es ist eine Entwicklung, die es einfach gibt.
Sorry, das war mein Computer.
Kein Problem. Eine Entwicklung, die ich für gute heiße. Ja? Eine Entwicklung, das ziemlich viel hinterfragt wird. Ich habe Spieler in meiner Trainingsgruppe, denen ich teilweise nach Trainingseinheiten ein Buch an die Hand geben müsste und sagen müsste, lies nochmal nach. Deswegen habe ich die Steuerung heute so gewählt, aus dem und dem wissenschaftlichen Grund. Die gibt es. Das gibt jetzt nicht mehr einen Spieler, der sagen würde, ja, 30 Minuten Fußball, 30 Minuten Sauna und ich bin optimal vorbereitet fürs Spiel. Da wirst du irgendwann als Trainer hops genommen und die würden sagen, wie wollen wir erfolgreich sein oder wie wollen wir so lange wie möglich erfolgreich sein. Das wird sich nicht mehr durchsetzen. Das ist sehr, sehr modern geworden und mit dieser Entwicklung, die finde ich super. Ja.
Na, okay. Ja, es ist echt so, was ihr ja alle immer sagt, ne? Einfach andere Zeiten. Aber so ein bisschen lässt du deine Jungs schon laufen, oder?
Ja, die machen das
sie
halt
clever.
Die machen das halt so, dass ich nicht mitbekomme. Und was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ich denke schon, dass die ein intaktes Mannschaftsleben haben. Solange es unsere Ziele nicht beeinflusst, bin ich der Letzte, der dagegen spricht oder interveniert. Null. Ja, aber das ist ja so ein Thema, ne? Also was ich habe. Es geht um Vorleben. Ne? Also es ist ganz wichtig, wenn ich immer wieder predige, professionelle Einstellung, professionelle Ernährung, viel Schlaf, ein gutes Essen, kein Alkohol, Regeneration ist das Nonplusultra, viel individuelles Training, auch außerhalb meiner Trainingseinheiten, Kleinigkeiten, die er als Hausaufgaben immer wieder mitmacht, dann muss ich es irgendwie vorleben. Dann kann ich nicht dastehen mit einer riesen Wampe und der Erste, der im Bus mir ein Bier aufmacht oder wenn ich sage Disziplin, 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 kann ich nicht so spät zum Training kommen. Dann muss ich der Erste sein, der da ist und eventuell der Letzte, der geht. Das ist im Familienleben nicht immer vereinbar. Es fällt mir auch schwer, ja, das auch bei den Alltag, den ich drumherum führe, zu machen. Aber das ist wichtig, weil du kannst nur einfordern, wenn du bestimmte Sachen vorlebst. Mhm. Und deswegen, mir fällt es schwer, jeden Tag joggen zu gehen. Ich hasse das. Ja? Mhm. Aber ich mache das, dass ich, solange ich da am Rand stehe, auch noch so aussehe, dass die Jungs mich halt ernst nehmen oder sagen, ja, er lebt das in dem Fall auch vor. Also komm, wir ziehen mit, wir können uns fast gar nicht gegen wehren.
Ja, finde ich beeindruckend, dass du Joggen finde ich ja echt, da würde ich sofort mit, oder hätte ich, wenn ich mal Handballer geworden wäre, sofort mit aufgehört, sobald es nicht mehr nötig ist, aber da hast du echt einen eisernen Ehrgeiz, finde ich sehr cool, um das dann deinen Jungs vorzuleben. Wenn wir nochmal ins Jahr 2004 zurückspringen, du hast den SCM ja dann irgendwann verlassen, hast vorhin schon mal gesagt, 2 Jahre Wilhelmshaven, dann noch ein Jahr Gummersbach 2006, 2007. Wie kam das? Warum hast du nochmal einen anderen Schritt damals eingebaut?
Auch da hatte ich halt einfach einen super fairen Trainer. Das ist ja der Grund, warum ich immer wieder so gut über Alfred spreche, weil Alfred mich einfach als Mensch viel, viel mehr begeistert hat als Trainer. Dass das ein guter Trainer ist, das brauche ich keinem mehr erzählen. Ja, die Erfolge sprechen für sich. Auch er hat sicherlich auch in seiner Laufbahn mit Problemen zu kämpfen gehabt. Aber menschlich hat mich das groß beeindruckt, weil Alfred Giesern ist irgendwann auf mich zugekommen und hat gesagt, Benno, ich würde dich gerne Magdeburg behalten. Du würdest meine Bank stärker machen, aber du bist in dem Alter, wo du spielen musst. Ich kann dir die Spielanteile, die du brauchst, im Verbund mit Kretsch nicht mehr geben. Was machen wir? Ja, ich vertraue dir, Alfred, was machen wir? Okay, pass auf, wir leihen dich 2 Jahre aus und du kommst zum Übergang zu Kretsche wieder. Okay, wohin? 2 Jahre. Ja, ich habe gute Kontakte zu Bidasoa Herun, ich habe da früher gespielt. Die wollen dich unbedingt haben, wir machen das. Ich sage, Alfred, ich vertraue dir, wir machen das. Dann hat Bidasoa Herun wirtschaftliche Probleme bekommen, das ging nicht wirtschaftlich, was nu? Wilhelmshaven hat damals Trainer Michael Biegler großes Interesse angemeldet. Ja, wir machen die Ausleihe. Ja, Wilhelmshaven hätte das auch mitgemacht. Irgendwann wollte ich die Ausleihe nicht mehr. Ja, ich habe gesagt, ja, ich möchte da unbefangen hingehen. Was ist, wenn ich da nur als Söldner gesehen würde? Ich möchte da wirklich denn für einstehen. Ich finde das Ausleihe-Ding nicht gut. Naja, komme ich zurück. Ihr wollt mich gar nicht wieder haben, weil die Entwicklung nicht so war. Lass uns doch den Betrag ordentlich verändern. Wir gucken, wie in 2 Jahren ist. Ja, du kommst in 2 Jahren zurück. Okay, mache 2 Jahre Wilhelmshaven, die mir wirklich gut getan haben. Also wirklich mal über den Tellerrand hinaus zu gucken, mal andere Sachen kennenzulernen. Ich habe mich da als Mensch viel, viel weiterentwickelt als vielleicht als Sportler. Das war auch viel, im Nachhinein vielleicht wichtiger, ja, in diesen 3 Jahren von Magdeburg weg, wirklich was anderes zu sehen, sich wirklich weiterzuentwickeln in allen Bereichen. Und ja, dann läuft mein Vertrag in Wilhelmshaven aus und Alfred wird in Magdeburg beurlaubt, entlassen. Ja, und damit wusste ich, okay, die Option Magdeburg ist für mich erledigt. Ja, also das war es. Ich konnte damit auch gut leben. Ja, was machst du jetzt? Bleibst du in Wilhelmshaven? Wilhelmshaven wollte mit mir verlängern. Was machst du? Und dann auf einmal klingelt das Telefon und Alfred Giesern ruft mich an und sagt, du weißt ja, ich gehe nach Gummersbach und ich hatte ja gesagt, ich würde dich mitnehmen. Kommst du mit? Ich sage, was? Ja, aber da ist ja noch jemand Trainer jetzt und ja, das ist egal, ist alles abgesprochen, ich kann die Struktur schon mitbringen, wir haben das und das Budget, habe auch nur das, kann ich drüber sprechen, wollen wir das machen? Ja? Ich sage, ne, das ist mehr als fair, na klar mache ich das. Ja, habe da nicht viel drüber nachgedacht, habe das auch nicht für den Verein gemacht oder sonst noch was oder gegen Wilhelmshaven. Ich war in Wilhelmshaven in 2 Jahren relativ glücklich, habe viel gespielt, viel Vertrauen bekommen, habe dann aber die Entscheidung getroffen, okay, ich mache das. Ja, und habe dann einen 2-Jahres-Vertrag in Gummersbach unterschrieben, den ich dann nach einem Jahr aufgelöst habe, auch wieder mit Alfred Giesersson, weil die mich ohne Ablöse gehen lassen haben, aus dem einfachen Grund, Magdeburg hat große wirtschaftliche Probleme gehabt. Die haben den zweiten links außen nach Kretsche gesucht, haben Yves Grafenhorst dabei gehabt und Kretsche hat irgendwann als Sportdirektor angerufen und gesagt, du, wir haben jetzt die Möglichkeit, die Position für eventuell für 3 Jahre zu besetzen. Wenn du das nicht machst, dann kommt jemand anders und das ist für 3 Jahre voll. Ja? Mhm. Und
Krass. Mhm.
Und die Chance wollte ich gerne ergreifen. Da hat mir Gummersbach keine Steine in den Weg gesetzt, ohne jemanden als Nachfolger hinter Gudjon Waller Sigurdsson zu haben. Haben sie gesagt, ja, wir lassen ihn gehen. Dann bin ich nach Magdeburg und habe dann mit Yves Grafenhorst zusammen noch 5 Jahre, glaube ich, in Magdeburg gespielt und habe dann den fließenden Übergang Jugendkoordinator, Trainer, zweite Mannschaft und jetzt seit 2015, glaube ich, schon fast 6 Jahre, jetzt 5,5, Trainer erste Bundesligamannschaft.
Ja, ja. Ja, krass, hast du jetzt mal sehr schnell cool abgerissen. Wie war das, dass du, also die Zeit muss ja wirklich extrem schwierig gewesen sein damals beim SCM, als du 2007 zurückgekommen bist. Du hast schon gesagt, Kretsch hat dann als Sportdirektor übernommen. Er hat das auch in seinem Buch so beschrieben, dass er da unglaublich viele Kämpfe um auch viel Nicht-Handballerisches führen musste und so. Wie ging dir das als Spieler? War ja eine ganz andere Ära oder der Verein war gefühlt ganz anders als der, den du verlassen hattest. Der war ja total on top.
Ich habe das nicht so dramatisch wahrgenommen, weil ich auch nicht diesen Einblick hatte in Geschäftsführung, Geschäftsleitung. Ich kriege das jetzt bloß mit, wenn ich mit unserem Prokuristen und Geschäftsstellenleiter Steffen Stiebler, der die Aktion, der da wirklich aktiv war, auch in diesen schwierigen Zeiten, wenn ich dann emotional werde und sage, verloren, das läuft scheiße, das gefällt mir nicht, eigentlich ist alles scheiße irgendwie, sagt er, Benno, bitte. Beruhige dich, das sind keine Probleme. Probleme hatten wir damals, wo wir um 2007 rum, wo ich nicht wusste, wie ich die Gehälter bezahlen sollte, wo wir kurz vor der Insolvenz standen. Das haben wir als Spieler nicht so wahrgenommen, wirklich nicht. Und natürlich haben wir wahrgenommen, dass wir aus einer ziemlich erfolgreichen Zeit kommen, viel gewonnen hatten, damals glaube ich noch mit Bogdan Bender Europapokalsieger geworden sind. Und dann natürlich das Publikum auch damit nicht verwöhnt, aber das als normal empfand und dann die wirtschaftlich runtergefahren sind und wir auf einmal Platz 9, Platz 10, Platz 11 gespielt haben. Das hat die Mannschaft schon wahrgenommen, das waren Kämpfe. Ja, da hat sich aber, ich kann nicht sagen, dass es weniger Spaß gemacht hat, daraus hat sich was entwickelt. Ja. Daraus hat sich eine Mannschaft entwickelt, die dann vielleicht nicht mit dem ganz großen Talent, aber ums Überleben mitgekämpft hat, auch für den Verein. Ich möchte diese Zeit nicht missen. Für den Verein würde ich sie schon gern missen wollen, weil das schwierig war, weil kurz davor war, dass es in eine andere Liga geht, ne? Aber als Spieler war das nochmal auch eine Erfahrung, statt zu sagen, ey, jetzt komm, ja, wir gegen alles, gallisches Dorf und wir müssen jetzt alles reinhauen, was wir haben, um das hier am Leben zu halten. Und das haben wir dann auch zu den Zeiten, in den Möglichkeiten, die wir hatten, ist uns das immer besser gelungen.
Ja. Und du hast es echt so empfunden, dass das, um die ganz großen Titel zu spielen, macht genauso viel Spaß wie gegen den Abstieg oder ums Mittelfeld oder was auch immer zu spielen.
Ist was anderes. Es ist einfach was anderes. Ich habe ja in Wilhelmshaven gegen Abschied gespielt und ich beschreibe das jetzt immer noch auch als Trainer manchmal. Das war keine uninteressante Zeit, weil die Spiele, die wir gewonnen haben, ich erinnere mich, dass wir in Gummersbach gewonnen haben, Das war wie eine Weltmeisterschaft, die wir gewonnen haben. Also das war die Party danach war wie eine Weltmeisterschaft, die wir gewonnen haben. Ja,
das finde ich geil. Mhm.
Ja, und du wusstest, dass du jemandem wehtun musst, um dafür in Frage zu kommen, dass alles passen muss und dass die Qualität nicht ausreicht. Das wussten wir schon einzuschätzen. Aber trotzdem ist es in einem Handball auch so, dass es an Tagen dann nicht reicht für die anderen, ihre Qualität abzurufen. Und wir haben überrascht. Und dann war das einfach Produkt aus harter Arbeit und aus einem Verständnis dazu. Deswegen sage ich ja immer, was ich manchmal im Fußball beobachte oder so, ne? Bist du darauf vorbereitet, Abstiegskampf zu führen? Kannst du das? Ja? Hast du da einen Vorteil, was ich bei Ludwigshafen-Friesenheim jetzt über 3 Jahre, das ist ein mentaler Vorteil, den die einfach haben, zu sehen, wir wissen, wie es geht. Ja, wir wissen, wie es geht. Wir wissen, dass wir da irgendwo da unten und dann müssen wir zum Schluss uns irgendwie retten. Bist du darauf nicht vorbereitet, ja, wie Werder Bremen, die über vielleicht im Fußball über europäische Plätze gesprochen haben und dann auf einmal, das ist schwierig, ja, auch mental damit umzugehen. Da haben die Mannschaften, die vielleicht qualitativ schlechter sind, einen Vorteil, weil die wussten, ja, das ist jetzt unser Endspiel, mehr haben wir nicht erwartet. Auf das Spiel haben wir eigentlich hinarbeitet. Ihr wolltet das Spiel nicht, wir wollen das. Das ist viel Arbeit für die Birne. Ja, und das war im Handball auch so, deswegen sage ich, das war ein guter Entwicklungsschritt, das auch mitgemacht zu haben und zu wissen, wenn man nicht bloß über Abstiegskampf spricht, sondern den auch mitgemacht zu haben. Und das hat was. Die Relegationsspiele in Dormhagen mitgemacht haben. Da haben sich Dramen abgespielt mit Wilhelmshaven. Denn zum Schluss mehr für Dormhagen als für uns. Aber das waren Dramen, die ich jetzt in der Entwicklung oder in der Erfahrung, mit dem Erfahrungsschatz, nicht missen möchte.
Ja, glaube ich. Sehr cool. Geht es dir mit der Zeit danach, so 2, 3 Jahre waren es ja, glaube ich, als Jugendkoordinator und die zweite Mannschaft hast du übernommen, also erste Trainerschritte so zu machen, war das quasi dann auch nochmal so ein Puzzlestück, ideale Vorbereitung für dann den großen Job, Trainer der ersten Mannschaft?
Da gibt es, glaube ich, keine ideale Vorbereitung für diesen Schritt. Hättest du mich davor gefragt, nach meinem Übergang, was möchtest du machen? Möchtest du Jugendkoordinator, Trainer, zweite Mannschaft sein oder Bundesliga-Trainer? Hätte ich gesagt, niemals Bundesliga-Trainer. Niemals.
Ach, wirklich?
Ja, ich möchte bitte langfristig am Projekt planen. Und im Nachwuchs habe ich da mehr Möglichkeiten, langfristig kontinuierlich was zu erarbeiten, ausbildungsorientiert zu arbeiten, als erfolgsorientiert zu arbeiten. Das, was wir in der Bundesliga machen, ist manchmal, auch wenn wir das gerne möchten, trotzdem von einer gewissen Kurzfristigkeit geprägt, weil wir Erfolg haben müssen. Ja, und das ziemlich schnell. Ja, der Faktor Zeit ist im Leistungssport immer ein Problem. Und damit hatte ich gleich nach Übergang Spieler eigentlich Probleme. Ja, im Nachhinein habe ich aber auch relativ schnell gemerkt, dass ich das eigentlich brauche. Dass ich diesen Druck brauche, diesen Stress brauche, dieses Gewinnen müssen brauche, dass das schon auch so ein bisschen das Blut in den Adern zum Posieren bringt bei mir, dass das schon jetzt noch nötig ist und dass ich mich dann auch wieder gefreut habe, in dieser Maschinerie drin zu sein.
Ja. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie kam das denn, oder ich weiß allgemein nicht, wie sowas funktioniert, aber wie kam es dann dazu, dass du 2015 Trainer der ersten Mannschaft geworden bist?
Ja, man hat sich dazu entschieden, irgendwie im Aufsichtsrat GE22 zu beurlauben. Und ich hatte schon damals, war ich eigentlich in allen Entscheidungen mit als Jugendkoordinator auch involviert, hatte Organigramme mitgearbeitet, hatte, wie können wir entwickeln, wie können wir machen. Und irgendwann war dann das Präsidium relativ mutig, auch im Verbund mit Marc Schmäh zu sagen, warum der die Organigramm entwickelt, warum probieren wir das nicht mit ihm? Warum lassen wir das nicht ihn machen? Ja, und irgendwann kam dann wirklich der Anruf, ich weiß das noch nach wie vor, ich bin gerade mit meiner Familie irgendwie auf dem Weg nach Hause und Freisprecheinrichtung und Marc ruft an, ich habe ein sensibles Thema. Bist du alleine? Ja, ich habe gesagt, ja, ich bin alleine, hatte aber Freisprechanlage an und meine Frau und beide Kinder mit dem Auto. Und sagt dann, ich glaube, wir haben vor, was zu verändern und könntest du dir vorstellen, weil sonst haben wir keine Option, würdest du es machen. Ja? Meine Frau guckt mich an und sagt direkt, also wird aufgeregt. Ja, und dann habe ich gesagt, ich muss das mit der Familie besprechen. Ja, ja, aber wie lange dauert das? Also Marc war wirklich in dem Moment ein bisschen hektisch. Aber dann war das relativ schnell klar, dass ich das irgendwie als Chance sehe. Und Ich brauchte ihre Freigabe, ich brauchte ihre Unterstützung dafür, das war mir wichtig. Ich war froh, dass sie sich nicht gegen gewehrt haben. Ich weiß nicht, wie ich damit umgegangen wäre, wenn die gesagt hätte, das passt eigentlich in unsere Familienplanung oder in unserem Familienmanagement gerade nicht rein. Da bin ich ja sehr dankbar, dass die Familie mich da immer in diesen Sachen, diesen Wegen, die ich gehen wollte, und da kamen immer mal neue Ideen dazu, zu 100% unterstützt haben. Ich glaube, ohne das würde das auch nicht funktionieren.
Ja, dafür ist der Job auch einfach zu fordernd, ne? Also wenn du da kämpfst du schon gegen genug Widerstände und musst so viel leisten, wenn du da den Rückhalt so nicht hast, das geht wahrscheinlich gar nicht.
Das ist auf jeden Fall super schwierig. Ja.
Ja. Und dann, wie ist das, wenn man da das erste Mal, ich weiß gar nicht, du hast ja gesagt, 2 Jahre vorher war es für dich quasi noch undenkbar, wenn man da dann das erste Mal steht und diese Entscheidung trifft und dann auch das erste Mal in der Halle steht? Wie ist das?
Man gewöhnt sich dran, man kommt da relativ schnell in einen normalen Ablauf, ja. Das erste Mal war schon ungewohnt, ja, das ist eine andere Rolle, das ist eine andere Position. Ich hab mich im Trainingsbetrieb und vor der Mannschaft immer wohlgefühlt, ja. Ich glaube, da habe ich auch, ja, wie soll ich das beschreiben, vielleicht eine angeborene Autorität gehabt. Die habe ich als Spieler auch schon gehabt, dass ich bestimmte Strukturen gerne in der Mannschaft mitbestimmen wollte, umso älter ich geworden bin. Deswegen hatte ich mit dem eine natürliche Autorität eventuell bei mir. Damit hatte ich kein Problem mit gestandenen Bundesligaspielern oder mit auch Spielern, die in dem Moment älter waren, wie ich, wie Fabian van Olfen, klare Ansagen zu geben und zu sagen, was ich von ihnen verlange, ohne viel zu fragen, wie ihre Meinung dazu ist. Ne? Das fiel mir einfach. Aber dann ein Spielbetrieb mit dem Stress, mit dem, was dazugehört, mit dem endgradigen Punktspiel, mit dem endgradigen Wettkampf, bin ja auch gestartet mit einem Pokalspiel, also 2 Tage später gab es ein wichtiges Pokalspiel, ein Viertelpokalfinalspiel gegen Frischhoff Göppingen. Aus diesem Gewinn raus haben wir das Final Four geschafft und in dem Final Four sind wir Pokalsieger geworden. Also
2016, ja, Wahnsinn.
War jetzt kein unwichtiges Spiel, mit dem man da gestartet ist. Also,
hui.
Ja, aber ging auch nicht immer so.
Da denkt man aber wahrscheinlich auch noch nicht so weit, oder? Sondern da
Nein,
legt man dann erstmal los.
Das war ziemlich kurzfristig gedacht. Und dann kam ja, es ging ja auch nicht nur bergauf. Also dann kamen ja auch Niederlagen zu Hause gegen Leipzig, was natürlich für Magdeburg eine Katastrophe ist. Fürs Umfeld, für alles. Oder Niederlagen unheimlich hoch zu Hause gegen Hannover-Burgdorf. Ich glaube, die Jahrhundertniederlage zu Hause mit 12 oder mehr Toren. Die wir aber alles gebraucht haben, um die richtigen Lernen draus zu ziehen, um eine Entwicklung zu nehmen, das sage ich auch immer wieder, das ist nicht plakativ gemeint, ich habe immer aus Niederlagen mehr gelernt als Erfolgen, ja, das Erfolg haben ist immer einfach, Niederlagen zu verarbeiten, mit Niederlagen umzugehen ist viel, viel schwieriger, deswegen möchte ich da auch nichts missen, auch wenn ein paar Sachen verdammt wehtun und ich da wieder gerne nochmal das Spiel zurückdrehen würde und nochmal von neu spielen würde.
Ja. Wenn wir so ein bisschen vielleicht über deine Arbeitsweise noch sprechen, stimmt's, dass du dir teilweise Gegneranalyse, die Videos dafür in 3-4-facher Geschwindigkeit Handballspieler anschaust, um das auseinander zu pflücken?
Anders schaffe ich es nicht. Anders schaffe ich es nicht. Ja,
weil du so viel gucken musst, musst du es dir dann in dem Tempo anschauen.
Genau, weil ich so viel gucke. Ich gucke das dann über mein Analyse-Tool in 3-4-facher Geschwindigkeit. Dann mache ich auch wieder kurz. Es gibt auch Zeitlupenszenen, die ich mache, unterbreche bei Auszeiten oder so. Es gibt ein paar Sachen, die mich mehr interessieren, aber das nochmal den normalen Spielverlauf. Also ich kann ein Spiel mittlerweile taggen. Also taggen heißt, ich markiere 10 in einem Spiel. In Echtzeit. Das heißt, ein Spiel dauert 60 Minuten, dann brauche ich 60 Minuten, um ein Spiel durchzugucken und 120 bis 150 Tags zu setzen. Das ist gut. Hört sich vielleicht nicht gut an, ist immer eine Menge Aufwand. aber angefangen habe ich.
Das ist sehr effizient quasi.
Angefangen habe ich, glaube ich, 2,5 bis 3 Stunden. Ja. Und dann dazu dann noch mehrere Spiele zusammenführen, das als Clips vorbereiten für die Jungs. Also Videoanalyse ist ein harter Job. Aber ich bin Fan davon, bin da vielleicht auch ein bisschen zu extrem in dieser Nummer. Aber das habe ich definitiv von Alfred mit übernommen, weil der da seiner Zeit einfach voraus war. Und ich bin damit groß geworden zu den ersten Schritten in meiner Bundesliga und habe gewusst, das könnte einen Vorteil, ein paar Prozentpunkte machen, wenn du das gut machst, gegenüber Konkurrenten sein.
Und auf was guckst du da so? Was der Gegner spielt in gewissen Situationen oder geht es um einzelne Aktionen, was ein Spieler macht oder wo liegt da vor allem der Fokus
alles,
drauf?
Kann alles, man das irgendwie? Alles, also alles. Taktiken, Auslösen, was machen sie unter Zahl, was machen sie in Überzahl, gibt verschiedene Clips, die ich mir angucke, individuelle Stärken der Spieler, irgendwelche Automatismen erkennen. ja, irgendwie einen Vorteil erarbeiten, dass die Mannschaft gut vorbereitet ist und vielleicht ein paar Sachen zerstören kann, um dem Gegner das Leben so schwer wie möglich zu machen.
Und das machst du dann, so wurde mir zugetragen, auch gerne mal ein paar Nächte lang, dass du dir bis tief in die Nacht die Videos um die Ohren klopfst?
Ja, es ist halt ein Zeitmanagement, ne? Ich möchte ja nun auch irgendwo meiner Familie doch gerecht werden und den Kindern dann, wenn ich die wenige Zeit, die ich anwesend bin, auch mal da sein. Und deswegen habe ich mir eigentlich vorgenommen, dass, wenn ich nicht im Trainingsbetrieb bin und zu Hause bin, dann nicht nur zu Hause Video zu machen. Und dann warte ich meist, bis sie im Bett sind. Und dann kann sowas auch mal in der Nachtschicht enden. Aber das ist kein Drama. Also das mache ich wirklich gerne. Das ist einfach ein Zeitmanagement, was ich mehr erarbeitet habe, wo ich es als besser finde, eine ordentliche Arbeitshygiene auch hinzubekommen, um der Familie gerecht zu werden in dem Fall. Und das ist schon nicht einfach. Also da, ja. Ob mir das immer gelingt, meine Frau würde sagen, wahrscheinlich nein. ich würde es beschreiben.
Das ist auch eine Mammutaufgabe.
Ich bin bemüht. Ja.
Ja. Wie würdest du denn so, wir haben vorhin über die Anfänge geredet, also als du als Spieler zurückgekehrt bist, was das für eine schwierige Zeit war. Man war ja, glaube ich, schon wieder in etwas sicheren Gewässern, als du dann als Trainer übernommen hast. Wie würdest du denn so auf die 5 Jahre, die es ja inzwischen sind, zurückschauen? Wie bewertest du so das, was du da, wie glücklich bist du mit dem, was du da erreicht hast? Die Platzierungen sprechen ja schon eine sehr positive Sprache.
Boah, die Zeit ist gerannt. Ja, also ich weiß gar nicht, wo die Jahre jetzt hin sind. Ja, das ist immer noch so, als ob es noch ziemlich frisch alles ist. Es gibt Sachen, worauf ich stolz bin. Also ich glaube schon, das, was Kretschau auch beschreibt hat, man erkennt klar die Philosophie, die ich der Mannschaft mitgeben möchte, was ich gerade als modern und auch erfolgsorientiert erachte. Das ist so ein bisschen nicht Mainstream, das ist was anderes. Ja. Das war auch für manche vielleicht auch ein bisschen neu zu sehen, dass man keine 2 Meter große Mannschaft hat, sondern was anderes möchte, einen anderen Stil einfach entwickelt. Das ist mir fast das beste Kompliment, was ein Trainer bekommen kann, dass man das Gefühl hat, okay, es ist eine Wiegert-Mannschaft, da ist eine Strategie dahinter, die spielt jetzt gerade so. Ob die Strategie die richtige ist, kann ich nicht sagen. Kann sein, dass ich in 5 Jahren sage, das war ja absoluter Schwachsinn, den ich da als richtig empfunden habe. Momentan fühle ich mich auf dem richtigen Weg und sehe da noch Reserven, wo wir uns da verbessern können. Aber es gab auch Zeiten, wo ich sage, boah, das ist schon ein Trainer sein, vielleicht schon lange kein Traumjob mehr.
Ja. Ganz interessant ist, du hast vorhin schon mal wie ehrgeizig du bist, angesprochen. Wer das noch nie gehört hat, wir haben ja bei Sky das große Glück, bei allen Spielen dabei zu sein und auch bei allen die Auszeiten mitnehmen zu dürfen. Und Benno, das müssen wir uns jetzt schon mal gönnen, zumindest in eine kurze Auszeit von dir reinzuhören und die danach nochmal zu besprechen.
Hey, Jungs! Wir spielen jetzt die ersten 23 Minuten wie eine Kindergartenmannschaft. Wir beschweren uns vom Kreisläufer, weil wir durch den Raum laufen. Das ist unsere Dominanz, nicht deren. Fangen wir an, Handball zu spielen. Und zwar Seniorenhandball. Männer.
Es ist schon, also von außen ist es schon immer wieder eindrucksvoll. Ich weiß nicht, was für eine haben wir da rausgesucht? War das noch der mittelsauere Bennett Wiegert oder war das schon am oberen Ende der Leine oder wie sieht's aus?
Das war eine mega entspannte Auszeit noch. Da war noch nicht so viel passiert und vor allen Dingen ist es die letzte aktuelle. Das ist das letzte Spiel vorm Lockdown. Ja, das ist in Stuttgart gewesen.
Ah, okay.
Ich kann mich daran erinnern und ich habe das Gefühl gehabt, relativ frühzeitig mit einer Auszeit gegenzuwirken. Normalerweise bin ich Fan, ihnen in der Auszeit taktisch zu helfen, ihnen neue Impulse zu geben. Aber ich hatte das Gefühl, wir sind nicht wach. Ja, wir brauchen jetzt mal einen Rüttler. Wir haben uns Sachen vorgenommen und haben das Gegenteil gemacht. Ja, und dann versuche ich das auch auf einer emotionalen Art und Weise zu machen, die nicht persönlich ist, vor allen Dingen nie beleidigend ist, hoffentlich. Aber die schon auch eindringlich wird und sagt, Leute, so nicht. Ja? Ich habe das auch gemerkt im Nachhinein, ich habe das ja anhören müssen, auch Seniorenhandball, ich meinte gar nicht Seniorenhandball, also das war jetzt nicht respektlos gegen irgendwas Älteres oder Kinderhandball, ich mag Kinderhandball, aber ich war der Meinung, ey, das hat nichts, ja, mit Körperlichkeit zu tun und sich nur beschweren, oh, ich werde da gehalten und das. Das ist nicht die Mentalität, die ich bei unserer Mannschaft gerne sehen möchte, wo ich auch sage, dass die zu Magdeburg nicht passt einfach. Und das habe ich ihm auf eine bestimmte Art und Weise versucht zu kommunizieren oder zu rüberzubringen.
Ja, ja. Du, ich glaube, wir haben dich jetzt echt deutlich besser kennengelernt. Es gäbe jetzt noch viel mehr, über das wir sprechen können, aber ich glaube, langsam steuern wir wirklich in eine gefährliche Länge. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir machen noch ein ganz kurzes Break, kommen dann mit Teil 3, dem Hand aufs Harz-Teil, und die wird diesmal ein bisschen anderes. Wir haben so viele wunderbare Fanfragen bekommen, dass ich mich diesmal zurückhalte und dir einfach ein paar Fanfragen vorspiele, und ein alter Bekannter von dir wird sich gleich auch noch zu Wort melden.
Ich freue mich.
So, bevor wir zu euren ganzen Fragen kommen, die ihr über den Instagram-Account, vor allem der HBL, wunderbar losgeworden seid, die Ehre, diesen Fragenreigen zu eröffnen, gebührt dann doch nochmal wem anders. Du wirst ihn an der Stimme sicherlich gleich erkennen. Wer ihn nicht erkennt, dem verrate ich natürlich hinterher gerne auch, wer das war.
Gleich mal ein harter Einstieg. Welches Versprechen einem ehemaligen Mitspieler gegenüber, was du gebrochen hast, bereust du am meisten? Ich bin auf deine Antwort gespannt und frage sofort im Anschluss, wann holen wir das nach? Und jetzt kommen wir nicht mit, wenn Corona vorbei ist. Frage 2. Die größte Frechheit, für die du in deinem Abitur 15 Punkte bekommen hast, deiner Meinung nach, bitte offen und ehrlich. Und ich hoffe, dass sich Silvio Heinevetter auch schon zu Wort gemeldet hat, weil er wird genau wissen, worauf ich hinaus will. Frage 3. Die beste und einprägsamste Europapokalreise mit dem SC Magdeburg, wo kein Titelgewinn bei rausgekommen ist. Also woran denkst du am ehesten zurück, wenn du an eine Europapokalreise denkst? Frage 4.
Oh, teuer.
Warum ist John Cena dein Lieblingswrestler? Und woher kennst du ihn? Wenn mir noch was einfallen sollte, melde ich mich gerne noch mal zu Wort. Ich bin gespannt auf deine Antworten und ich glaube, die Fans und Zuhörer auch. In diesem Sinne, sportliche Grüße, viel Spaß noch. Viele Grüße, ciao, ciao.
So, ein dickes Danke geht mal wieder an den lieben Teuer, der inzwischen absoluter Stammgast ist als Sprachnachrichtenschicker hier in dem Podcast. Wird Zeit, dass er auch mal so kommt. So, das musst du uns jetzt mal kurz abarbeiten, Benno. Welches Versprechen hast du ihm denn gegeben, was du nicht eingelöst hast?
Das Schlimme ist, dass ich auf alle 4 Fragen sofort eine Antwort hatte und sofort wusste, was er meinte. Sofort. Weil manchmal überlegt man ja doch, was will er jetzt hinaus? Oder ich weiß sofort, worauf er hinaus will. Ich kann auch abarbeiten. Erstens, ich hatte ihn in meiner letzten Saison versprochen, weil ich ja nicht so der ganz große Fan war von Mallorca-Reisen und diese typische Klassiker-Saisonabschluss, das war jetzt nicht so meins. Ja. Mhm. Gerade mit Kindern zu Hause habe ich zum Schluss gesagt, ey, fahrt, habt Spaß. Aber bitte versucht mich nicht zu überreden, mitzukommen und so. Schickt mir ein paar Bilder, bringt mir was mit, alles gut. Ja. Und ich musste ihm versprechen, dass ich, es ist irgendwann mir gefallen, in der letzten Saison, wenn ich aufhöre, fahre ich mit nach Mallorca. Ja. Oder fliege ich mit ihm rüber auf die Insel und El Arenal gehört uns. Und es war eigentlich klar, dass ich es nicht einhalten kann. Ich habe mich trotzdem irgendwie hinreißen lassen, zu sagen, ich mache das. Und auch schon eigentlich schon 2,5 Jahre zuvor, bevor ich überhaupt den Plan hatte, dann irgendwann zu beenden. Und ich musste mir das die ganze Zeit anhören. Wenn du aufhörst, weißt du ja, wir beide und Heine natürlich auch immer mit dabei, egal in welchen Vereinen wir spielen, wir treffen uns El Arenal. Ja. Ja, natürlich. Ich muss mir das bis heute anhören und werde mir das noch länger anhören. Und lass mich jetzt auch wieder dazu hinreißen, dass wir das irgendwann nachholen.
Wenn Heine dann seine Karriere beendet, dann wäre es doch endgültig soweit.
Oder ich nicht mehr Trainer bin oder irgendwie. Um es noch ein bisschen
nach hinten zu schieben. Okay. Die 15 Punkte im Kunst-LK.
Habe ich bekommen, ja. Auf den Eisberg der Leidenschaft. Ja. Tatsächlich. Und ich musste mir viel Kritik gefallen lassen, wie dieses Bild den Weg in die Schulaula gefunden hat und ausgestellt wurde. Das sei eine absolute Frechheit. Das hat wenig mit Kunst zu tun. Da wurde viel drüber erzählt. Und Heine hat gemeint, ich will das unbedingt mal sehen. Und dann war es tatsächlich so, dass Heine uns verlassen hat Richtung Berlin und er als Abschlussgeschenk von mir das Original bekommen hat, gerahmt. Und das bei ihm und Simone Maller tatsächlich im Flur hang, jetzt glaube ich den Weg langsam in den Keller gefunden hat.
Ja.
Völlig zu Unrecht, also völlig zu Unrecht, muss man in dem Fall auch mal sagen. Aber das sind die 15 Punkte und ich bin weiterhin davon überzeugt, dass die nicht unberechtigt waren, auch wenn das vielleicht andere anders sehen. Ja.
Ich habe heute Vormittag noch mit Heine dazu telefoniert, da kommen wir gleich noch drauf und der hat mir gesagt, ja, Benno hat da irgendwie mit dem Lineal drei Striche gezogen und dann noch ein paar Schattierungen gemalt und das ist der Eisberg der Leidenschaft und er hat mir sogar das Bild noch geschickt. Ich konnte mir selber einen Eindruck davon machen.
Und? Jetzt bitte, Schmiso, bitte.
Ich von Kunst habe ich keine Ahnung, deswegen okay. Da muss
damit
ich einmal mich damit ganz rausnehmen und sagen, da sage ich jetzt nichts dazu, aber ich werde das Bild, damit es alle sehen können, also das Foto, was mir Heine geschickt hat, in meiner Instagram-Story teilen, wenn der Podcast live geht, dann dürfen die Hand aufs Harz-Hörer über deine künstlerischen Fähigkeiten diskutieren. Ja, ich glaube, so können wir es machen. Die beste Europapokalreise noch schnell?
Chelyabinsk, ja, mit Abstand.
Ja. Und was war da,
Ich habe sowas noch nicht erlebt. Also wir sind ja in Chelyabinsk gar nicht reingekommen. Du brauchtest ein Visum, um in die Stadt Chelyabinsk zu kommen. Wir waren in so einem Seniorenheim auf der Grenze zu Chelyabinsk untergebracht. Und da war so viel passiert, ich weiß gar nicht, was ich zuerst erzählen soll. Also wir sind da dann durch die Grenze gefahren zum Spiel. Also die Stadt hat eine eigene Grenze gehabt. Und dann
welches Land ist denn das eigentlich?
Russland,
ja.
Ja, und dann machen wir Fotos von der Grenze und der zeigt so Peace-Zeichen oder Victory-Zeichen und wir, yo, Peace. Und dann kommt der im Bus rein und sagt, 3 Jahre Knast. Das war kein Peace-Zeichen. Also 3 Jahre Knast für Fotos. Löschen, 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 löschen. Oder wir haben dann im Hotel unten ein Tischtennisturnier ausgespielt mit den Insassen des Altersheims oder des Sanatoriums oder was das war. Und dann hat der uns auf sein Zimmer eingeladen und kam auf einmal mit dem Fisch an, den er ausgepackt hat, ohne dass der gekühlt war und mit einer Flasche Wodka, wo kein Etikett drauf war. Ich habe gesagt, Heine, ich trink's nicht. Ja? Ich fasse es nicht an. Ich will nicht blind werden oder irgendwas. Ich mach's nicht. Aber der Heine kennt ja da keine Grenzen. Das war super, Benno, probier mal. Da wusste ich mich schon gut einzuschätzen, was ich machen sollte und was ich lieber nicht machen sollte. Ja.
Oh, ja, lecker.
Also um dieses Spiel, das Spiel war relativ unspektakulär, sind so viele Sachen passiert, an die ich mich einfach gerne erinnere. Da gibt es so viele Geschichten, die gar nicht mit Siegen oder Niederlagen zu tun hatten, die ich einfach nicht vergessen werde, die ich auch nicht missen möchte. Also gerade auch mit den beiden. Der Redeanteil lag ja deutlich immer bei beiden. Also wir haben nach jedem Training so eine Art Wettkampf zum Schluss gemacht, 7 Meter werfen, jeder musste im Tor und jeder durfte werfen. Silvio Heinefenkter denkt ja grundsätzlich, er könnte auch in jeder Bundesliga-Mannschaft 7 Meter werfen oder Rückraum-Mitte spielen. Das ist ja in seinem Naturell einfach so drin. Und den Trash-Talk, den es da gab, den möchte ich auch nicht missen. Und ich habe mich da noch zurückgehalten. Aber die beiden, da hast du manchmal wirklich auch einen Blumenkohl im Ohr gehabt. Trotzdem möchte ich das nicht missen. Es war eine tolle Zeit. Ich habe tolle Charaktere und das ist nicht bloß Heine und Teuer, die ich in den ganzen Handballjahren kennengelernt habe. Das ist eigentlich viel, viel mehr wert eventuell als jeder sportliche Erfolg oder jeder Titel. Ich habe tolle Menschen einfach kennenlernen dürfen durch den Sport. Ja.
Geil, sehr geil. Und John Cena, das fehlt noch. Was hat's
John Cena? Ich kannte John Cena nicht. Ich finde auch Wrestling scheiße. Sorry. Ja.
Ach so.
Ja, ich kannte John Cena nicht.
My time is now. Legendär.
Ja, da bist du der mehr Profi als ich. Und Teuer ist da genauso drinne und hat Events besucht und in der GTK Arena Karten gekauft und Sky aufgenommen und Abos gekauft und was nicht alles. Und hat ein Handtuch gehabt, da war John Cena drauf, beim Krafttraining. Er hatte das Handtuch vor sich gehangen und hat immer so einen Move gemacht. Also Bankdrücken gemacht und danach Ich sage, was, Alter, was machst du da? Was ist los mit dir? Ja, John Cena, mein Trainingspartner, und der motiviert mich beim Krafttraining und so. Okay, also manchmal dachte man schon, da sind ein paar Sachen, die passen nicht so zusammen. Aber so habe ich auch John Cena kennengelernt. Ja, und weiß sogar, wer John Cena ist. Also ob das nur stark oder ob das ein Kompliment ist, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall weiß ich durchaus jetzt, wer John Cena ist.
Ja. Geil. Das nehme ich ab, schade, jetzt spielt er ja nicht mehr. Das hätte ich ab jetzt dann als neuen Spitznamen für teuer eingeführt in den Sky-Übertragungen. John Cena. Schade. So, ja, sehr geil. Tausend Dank nochmal, teuer, für diese vielen Einwürfe. Jetzt haben wir noch echt viele Fanfragen bekommen, aber ein paar möchte ich davon auf jeden Fall noch rausnehmen. Der Nick fragt zum Beispiel, an welches Spiel erinnerst du dich am liebsten zurück? Gibt's eins?
Ach, das ist schwierig, wirklich. Also, da würde ich dem auch nicht gerecht werden. Mir fällt jetzt keins ein, wo ich jetzt sage, es gab viele Sachen. Das ist schwierig, Schmiso, wirklich schwierig. Aber ich werde jetzt eine Antwort liefern. Antwort wäre jetzt aktuell, weißt du, hast die aktuellen Sachen immer mehr präsent als vielleicht die vergangenen, ist der Erfolg in Kiel in der vorletzten Saison. Ja, weil das ungefähr so war, das hat schon, es gibt ja Sachen, die triggern mich und es gibt Sachen, die triggern mich viel und weniger und die Sache hat mich schon getriggert, dass andere, wenn du nach Kiel gefahren bist, ja, mit 9 Jahren hat er keine Mannschaft gewonnen aus Magdeburg. Der Trainer, der da gewonnen hat, war Alfred Gislason, der ist jetzt Trainer in Kiel. Das war so eine Story, die mich einfach angespornt hat und dann dort zu gewinnen und da einen Haken dran zu machen und jeder weiß, wie schwer das ist, dort zu gewinnen, das habe ich gern präsent und habe mich da auch so, habe gesagt, ja geil, das hat jetzt mal gepasst, das musst du jetzt die nächsten Spiele auf Kiel nicht mal hören, dass da 9, 10, 11 Jahre keine Magdeburger Mannschaft mehr gewonnen hat.
Ja. Jetzt fragt wahrscheinlich immer jeder, ihr habt sie doch schon mal geschlagen, könnt ihr das wieder
jetzt
schaffen?
Jetzt geht wahrscheinlich jeder davon aus, wir gewinnen da immer in Kiel. Ist ja nicht so schwer.
Leicht zu machen. Ja. Die Ronja möchte wissen, kannst du dir vorstellen, irgendwann eine andere Mannschaft zu trainieren?
Schwierig. Das ist schwierig. Gerade im Momentstand ist nicht. Ich habe viel vor mit diesem Verein noch. Ich habe noch viele Pläne in der Zukunft, sehe eine große Perspektive. Momentan nicht. Aber im Sport nie zu sagen, ist wie in der Medizin nie zu sagen. Sagt bitte niemals nie. Ja, es gibt vielleicht Aufgaben, die mich irgendwann wieder reizen, Projekte, die mich reizen.
Nationalmannschaft?
Ach, wir haben so viele gute Nationaltrainer. Ich weiß nicht, ob das Thema ist, was mich endgradig reizt, weil ich diesen Shitstorm miterlebt habe jetzt in den vergangenen Jahren und habe gedacht, Mensch, mein Gott, ey, warum muss man sich das antun? Ja,
ach krass, geht dir echt ja, so? Okay. Das sollte uns allen zu denken geben. Ey.
Und da habe ich eine Meinung zu. Klar, es ist immer, wenn ich immer über große Turniere spreche und dass mir was weggelaufen ist, was ich gerne gemacht hätte als Spieler, ist das natürlich ein Ziel als Trainer. Ja. Mhm. Vielleicht ist es nicht die deutsche Nationalmannschaft, vielleicht ist es eine andere Nationalmannschaft. Ich weiß es nicht. Das ist auch da, es ist Glaskugel gucken und reingucken. Es gibt interessante Sachen, es gibt Projekte, die ich ganz gerne beobachte, aber im Moment kann ich mir nicht auch mein familiäre Basic oder mein Lebensmittelpunkt, den aus Magdeburg wegzubekommen, ist, solange die Kinder hier sind und zur Schule gehen und Kitas besuchen, ist das momentan nicht vorstellbar.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Die Mia würde gerne wissen, ob du Tipps für Nachwuchstrainer hast.
Klar, gerne. Mia kann sich auch gerne auf meinem Instagram-Account dazu melden. Immer, ich sage bitte, bleibt authentisch. Ja, ihr sollt Fehler machen und ihr müsst nicht alles wissen, ihr müsst nicht alles können. Versucht euch immer weiterzuentwickeln. Habt nie das Gefühl, alles zu können, alles zu wissen, was den Handball betrifft. Ich hoffe mal, irgendwann mit 80 auf einer Veranda sitzen zu können, vielleicht auch im Schaukelstuhl, aber trotzdem das Gefühl zu haben, ich muss das noch lernen, ich kann mich da noch weiterentwickeln. Das ist ein großes Gut, ja. Hab den Mut, Fehler zu machen und Entscheidungen zu treffen. Ja.
Line würde gern wissen, wie dein Verhältnis zu Alfred Gislason ist.
Ja, wie beschrieben. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, er sieht das genauso. ich habe ihn gestern erst wieder getroffen. Ich glaube, ich gehe davon aus und daran wird sich jetzt auch, ich sehe da keine Sache, warum sich das jemals ändern sollte nochmal.
Ja. Die Frage finde ich sehr spannend von Lukas. Gibt es Dinge, die du beim Handball ändern würdest, wenn du es könntest? Die ist jetzt sehr allgemein gehalten, aber gibt es da irgendwas?
Nein. Nein, ich habe mich auch in der Diskussion siebter Feldspieler nie beteiligt, weil es bestimmte Sachen gibt, mit denen ich mich nicht beschäftigen möchte, weil dann bin ich schon Praktiker und kein Theoretiker. Ich möchte das praktisch umsetzen. Ich möchte mit den Gegebenheiten, die sich mir als Trainer ergeben, klarkommen, darauf eingehen, damit arbeiten. Ich habe gerade nicht das Bedürfnis, irgendwas beändern, sondern klar, aus einer Floskel sage ich auch mal, das und das könnte man anders machen, auch im Regelwerk. Aber ich beschäftige mich damit zu wenig, um wirklich eine gute Meinung oder ein gutes Bild abgeben zu können. Deswegen halte ich mich da lieber zurück und liebe dem Handball so, wie er gerade ist und kann damit sehr gut leben.
Ja, cool. Und eine abschließende dann noch, weil dazu sehr viele Fragen kamen, die legendäre Story von Kretsche aus Reykjavik, weil die in seinem Buch, ich nehme mal an, weil sie da so präsent ist, wollten da viele was zu wissen. Wir haben jetzt mal von Niklas die exemplarisch rausgenommen. Der fragt, was geschah denn mit Kretsche in Reykjavik? Kannst du das in der Kürze nochmal aus deiner Sicht wiedergeben? Kretsches Sicht kennen wir ja aus seinem Buch.
Ja, also super spektakulär war das eigentlich gar nicht, ne? Ich sage immer weiterhin, das war ein Fehler in der Reiseplanung des SC Magdeburg. Wie kann man bitte uns schon morgens ankommen lassen in Reykjavik? Also uns war langweilig einfach. Ja, und wir kamen auf die Idee, dann halt am Tag vorm Spiel noch in einen Kaffee zu gehen und einen Kaffee zu trinken. Und dass in Reykjavik auf einmal Kaffees zu Diskotheken wären innerhalb von einer Stunde. Ja, und dass es uns schwer wird, denn diese Veranstaltung zu verlassen. Das war ein Fehler im System. Ja, also das war ja auch alles gut. Wir gewinnen. Das Problem war bloß, dass unser damaliger Trainer isländisch spricht und der auf die Vorbereitung des Rückspiels eine Videositzung macht und dann auf einmal hört, oh, 11 Tore Stefan Kretschmer und gestern bis um 3 in dem Laden. Und dann der Alfred Giesler sind so gut vernetzt ist in diesem Island, den Barbesitzer anruft und sagt, welche drei Leute waren denn das denn? Naja, das war so ein junger Spieler und so ein Torhüter, der sich richtig die Kante gegeben hat. Ja? Und dann Alfred direkt aus dem Video runter in Krafttraining kommt, das Krafttraining unterbricht und dann sagt, was war da los? Und Sanktionen. Christian Schöner hat damals die Mannschaftskasse gehabt. Das kostet das und das und das und das und das. Ja, dann ist er wieder hochgegangen, hat sich beruhigt und ich habe das mehr mitgenommen. Ich war ein junger Spieler, okay? Es hat mich nicht unberührt gelassen. Ich habe schon gerade schöne Scheiße. Ja? Mhm. Vielen Dank, dass ich da wieder mit drin war. Dankeschön. Kretsche ist da gelassener mit umgegangen. Ne? Und dann hatten wir aber
auch. Ich weiß gar nicht, weil ich glaube, er wusste ja nicht, dass es du warst, ne? Weil du nicht genau genug, so erinnere ich es aus dem Buch, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, dass Gislason nicht wusste, dass du der Dritte im Bunde warst.
War er auch nicht. Er hat gesagt, ein junger Spieler und ein etwas turbulenterer, um es schön auszudrücken, Torhüter waren dabei. Und er sagte aber, er kam runter, der junge Spieler kann nur Benno gewesen sein. Ja, den Rest klärt ihr. Und dann hatten wir aber auch eine gute Mannschaft, als Christian Schöne kam und die Strafen, ich kann mich gut daran erinnern, waren so groß, so viel habe ich in dem Moment gar nicht verdient. Ja, also die Sanktion. Ja, und das konnte die Mannschaft schon gut einsetzen. Jetzt hätte die Mannschaft sagen können, geil, Mannschaftskasse voll. Die Jungs haben das jetzt so gestellt, Christian Schöne kam zu mir, bleibt locker, wir haben gewonnen, wir regeln das, kümmert euch da nicht drum. Ich glaube aber, wenn wir das Ding gegen Baum gefahren hätten, und diese Verantwortung war uns damals schon bewusst mit dem Abend auch, ja. Der Druck lag eher bei uns aus Spielersicht als eventuell dann bei wem anders. Jetzt, ohne das schön zu reden, Leute, bitte, das ist Mist gewesen, okay? Das ist unprofessionell sondergleichen gewesen, ja. Hatten wir damit schon die Latte für uns ziemlich hochgelegt, ja.
Ja. Du, jetzt habe ich nur noch eins, jetzt sind wir echt lang, aber da mir Heine noch ein paar Exklusivinfos hat zukommen lassen, muss ich dich nochmal fragen. Erklär mir mal bitte den Ursprung. Ich lese jetzt mal drei Zitate von dir vor, die du mir bitte dann erklären musst. Erstens, er fährt sein eigenes Tennis. Zweitens, ein Rennpferd springt nur so hoch, wie es muss. Drittens, lass doch mal die Pferde nicht verrückt machen. Du scheinst offensichtlich mit Sprichworten so ein bisschen auf Kriegsfuß zu sein.
Ich habe ein Riesenproblem damit, ey. Wirklich. Und ich habe grundsätzlich die zusammengewirbelt und durcheinandergebracht. Und das hat dass die sich halt alle merken, das passiert mir jetzt noch. Also Yves Grafenhorst, mein Co-Trainer, sagt jetzt noch, lass das mal Mannschaftsbesprechungen sein, Sprichworte zu verwenden. Das ist eine große Gefahr, dass da was schiefläuft. Ja. Ja, dass du dann kritische Situationen, die du eigentlich ernst meinst, mal kurz amüsant machst. Ja. Das war nicht gewollt und Theurer hat immer gesagt, er schreibt ein Buch davon. Er wird davon ein Buch schreiben, das wird er irgendwann veröffentlichen. Ich sage, so viel Anlass, also für ein Buch wird es nicht reichen, hoffe ich. Ja. Aber da ist ja Heine auch ein Finke, ja. Dass er sowas merkt, da sehe ich, andere würden das vielleicht überhören. Das konntest du dir dann gleich 3 Monate anhören, also nicht bloß einen Tag. Das ist immer wieder Thema und immer wieder wird darauf rumgeritten. Ja.
Das ist genau meine Art, finde ich herrlich. Benno, jetzt habe ich nur noch eine allerletzte Frage. Wen sollten wir dann mal einladen zur Hand aufs Harz? Das fragen wir ja immer traditionell hier. Wen würdest du uns mal als Gast empfehlen?
Grundsätzlich habt ihr schon super viele interessante Leute drauf gehabt. Ich glaube, es gibt aber keine Grenzen in der Handballwelt, weil wir haben einfach coole Charaktere. Mhm. Wenn wir jetzt präsent waren, Heine war noch nicht bei euch, Theurer war noch nicht bei euch. Das sind Charaktere, das sind Bilder, aber es gibt natürlich noch viele, viele mehr. Ihr werdet das gut machen. Ich hoffe einfach, dass das auch unserer Sportart so ein bisschen gut tut, dann auch mal ein anderes Bild oder ein anderes Licht auf uns zu werfen, als nur das, was sie dann bei Sky eventuell so mal 60 Minuten von uns sehen.
Ja, ist nochmal eine schöne Ergänzung, glaube ich auch. Deswegen bin ich euch ja auch so dankbar, dass ihr das alles mitmacht. Dir ganz besonders, das müsste jetzt wieder die längste Folge aller Zeiten sein.
Und das war eigentlich Wahnsinn, das Ziel, dass es das nicht wird, weil ich habe ja die Vor- und immer jetzt kurz gebrochen und jetzt auch nicht mit dir, halt dich kurz.
Super. Du gibst zu viel her. Ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht zu viel Zeit geklaut. Ich sage tausend Dank, dass du dir für mich und die Hörer so viel Zeit genommen hast. Das war echt eine große Ehre.
Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Das freut mich. Benno, tausend Dank. Ich danke euch sehr fürs Zuhören, auch nochmal für die vielen Fragen, die ihr geschickt habt. Ich hoffe, wir haben ein paar auswählen können und euch da glücklich machen können. Und jetzt will ich gar nicht mehr lang reden, weil ihr habt lange durchgehalten. Vielen Dank, dass ihr immer noch dran seid. Das war das große Comeback von Hand aufs Harz. Ab jetzt gibt es uns wieder alle 2 Wochen, jeden Mittwoch, wie gewohnt. Ciao, ciao.